BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche endlich mal wieder ein normales Thema, nämlich der digitale Euro. Was soll das sein, fragen Sie sich? Das habe ich mich auch gefragt. Wozu brauchen wir überhaupt einen digitalen Euro? Wir können doch alle schon digital bezahlen. Die EZB glaubt dennoch, es wäre nötig, diesen einzuführen. Mit einigen Kosten und mit einem Nutzen, der nicht so richtig offensichtlich ist. Oder doch? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ich finde es, gerade bei genauerer Betrachtung, hochrelevant, hochinteressant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf all deinen Geräten liegt jede Menge wertvoller Content. Doch Wissen entfaltet seine Kraft erst, wenn du es intuitiv und smart nutzen kannst. Genau dafür hat Adobe Acrobat Studio geschaffen. Es ist ein intelligenter KI-Workspace, der dir hilft, die tägliche Menge an Informationen souverän zu beherrschen. In den PDF-Spaces führst du deine Dokumente und Quellen unkompliziert zusammen, um sie vom KI-Assistenten analysieren zu lassen. Er bereitet die wesentlichen Punkte strukturiert für dich auf, sodass du nicht mehr danach suchen musst, sondern sofort die Fakten vor Augen hast, die du für deine Entscheidungen brauchst. So kommst du noch schneller zu intelligenten Insights und damit auch brillanten Inhalten. Mit Adobe Express erstellst du fast wie per Fingerschnippen überzeugende Trendanalysen, Businesspläne oder Präsentationen und das ohne das Programm zu wechseln. Willkommen bei Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com/acrobat.
Bevor es losgeht mit unserem heutigen Thema, kurz ein großes Dankeschön meinerseits. Liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wenige von Ihnen werden das neue Buch von mir gekauft haben. Ich habe genug Werbung dafür gemacht. Peinlich. Aber es hat sich gelohnt. Das neue Buch ist direkt eingestiegen in die Spiegel-Bestsellerliste. Und zwar auf einem sehr erfreulichen Platz, wie ich finde, nämlich auf Platz 4. Aus meiner Sicht zweifellos sehr erfreulich. Die große Hoffnung wäre natürlich, dass das Buch auch gelesen wird. Und zwar vor allem von denen gelesen wird, die in Berlin gerade regieren. Wir könnten in dieser Folge lange über die Entscheidung der vergangenen Woche sprechen.
Wir setzen mit diesem Bundeshaushalt 2027 auf Investitionen und wir setzen auf Reform. Unser Ziel ist, dass wir Deutschland stärker machen. Und ich will für mich hier nochmal sehr klar sagen, mein oberstes Ziel ist, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass wir neue Arbeitsplätze schaffen und dass wir in unserem Land für Wirtschaftswachstum sorgen.
Es ist, kurz gefasst, enttäuschend. Und wenn man auf den Haushalt blickt, den Lars Klingbeil vorgelegt hat, so stellen wir Folgendes fest. Die Schulden werden in den nächsten 4 Jahren um fast 800 Milliarden Euro steigen. Und das sind nur die geplanten. Die Politik, namentlich die SPD, ruft ja schon nach weiteren Ausnahmen von der Schuldenbremse, um noch mehr Schulden zu machen. Gleichzeitig besteht der Haushalt eigentlich nur aus Luftbuchungen. Allgemein wird angenommen, es gäbe irgendwelche Einsparungen, die noch gar nicht realisiert sind. Wenn diese Einsparungen nicht kommen, sind die Löcher im Haushalt noch größer. Unabhängig davon gibt es auch so schon offizielle Löcher im Haushalt. Also Löcher, die nicht durch mehr Schulden und mehr Steuereinnahmen gedeckt sind. Und für die es noch keine Sparideen gibt. Allein fürs Jahr 2028 rechnet das Finanzministerium mit einer weiteren Lücke von 30 Milliarden. Das alles basiert noch auf sehr optimistischen Konjunkturannahmen. Zusammengefasst kann man sagen, wir haben einen Haushalt, der völlig aus dem Fugen geraten ist. Schon bei der jetzt absehbar geplanten Verschuldung werden die Zinslasten des Bundes bis 2030 auf rund 80 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Das ist eine Verdoppelung gegenüber dem Ist-Zustand oder eine Verzwanzigfachung gegenüber dem Jahr 2021. So wirken höhere Zinsen und so wirken höhere Schulden. Wir sehen hier, wie fatal es ist, dass die Politik nicht umsteuert. Denn jetzt werden wir sehr schnell in eine Schuldenspirale kommen. Immer mehr Schulden, immer mehr Zinslasten, damit auch höhere Zinsen. Das heißt, die Zinslast steigt überproportional an und damit natürlich auch der Bedarf nach noch mehr Schulden. Am Ende führt das alles natürlich zu noch mehr Steuern und Abgaben, was die Wirtschaft weiter abwürgen wird und damit jede Hoffnung auf eine Erholung zerstört. Wenn man das nicht will, dann muss man reformieren. Und deshalb hoffe ich sehr, dass mein Buch vielleicht doch gelesen und erhört wird. Doch genug der Betrachtungen zum Staatshaushalt und zu meinem Buch, kommen wir zu unserem heutigen Thema, zum digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank treibt den digitalen Euro seit Jahren systematisch voran. Christine Lagarde hat das Projekt zur Chefsache gemacht. Die operative Leitung liegt bei Piero Cipollone, einem Mitglied im EZB-Direktorium. Cipollone hat das Projekt am 28. Februar 2025 in einem Beitrag für die italienische Bankenfachzeitschrift Bancaria so begründet.
Wir müssen rasch handeln, um den Risiken entgegenzuwirken, die sich aus Europas derzeitiger Unfähigkeit ergeben, die Integration und Autonomie seines Zahlungsverkehrssystems zu gewährleisten. Dies ist einer der Hauptgründe für das Projekt des digitalen Euro, die Zentralbankwährung ins digitale Zeitalter zu führen. Dadurch erhielten Unternehmen und Haushalte ein digitales Äquivalent zu Banknoten und unsere Währungshoheit würde gestärkt.
Am 29. Oktober 2025 hat die EZB den offiziellen Abschlussbericht zur Vorbereitungsphase veröffentlicht. Daran kann man Folgendes lesen.
Das Projekt Digitaler Euro ist eine strategische Initiative des Eurosystems, um die Rolle des Zentralbankgeldes in einer sich rasant digitalisierenden Wirtschaft zu sichern.
Die Kosten sind durchaus erheblich. Nach Schätzungen der Zeitung Die Welt betragen die Kosten bis zu 30 Milliarden Euro. Doch um was geht es eigentlich? Was ist der digitale Euro eigentlich jenseits der politischen Schlagworte? Die wissenschaftliche Definition lautet so.
Der digitale Euro ist als Verbindlichkeit des Eurosystems konzipiert und soll als allgemein zugängliches Zahlungsmittel fungieren, das Bargeld und Bankeinlagen ergänzt, aber nicht ersetzt. Sein Hauptzweck besteht darin, sicherzustellen, dass Zentralbankgeld in einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft für den Zahlungsverkehr im Einzelhandel verfügbar und nutzbar bleibt.
Welche Eckpunkte werden derzeit diskutiert? Erstens, der digitale Euro soll Bargeld ergänzen, nicht ersetzen. So die offizielle Formulierung, das offizielle Versprechen. Der digitale Euro wäre ein risikofreies Zahlungsmittel, emittiert von der EZB, also eine direkte Forderung gegen die Zentralbank, die bekanntlich nicht pleite gehen kann. Um eine Flucht aus dem Bankensystem zu verhindern, weil alle würden dann rationalerweise ihr Geld bei der EZB anlegen, sind Halteobergrenzen im Gespräch. Zurzeit diskutiert man eine Halteobergrenze in der Größenordnung von 1.500 bis 3.000 Euro pro Person. So will man verhindern, dass die Bürger ihre Girokonten leerräumen und alles in digitale Euro umschichten. Technisch sind verschiedene Varianten vorgesehen, so auch eine Offline-Nutzung, also die Nutzung ohne Internetverbindung. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich folgende. Was ist daran eigentlich neu? Und wozu brauchen wir es? Beginnen wir mit einer wichtigen Einordnung von Professor Wieland. Dieser hat sich in einer Stellungnahme vor dem Deutschen Bundestag zu dem Thema so geäußert.
Vorab ist festzuhalten, es gibt bereits seit langem einen digitalen Euro, das heißt eine staatlich bereitgestellte digitale Währung. Dieses digitale Zentralbankgeld steht allerdings nur den Banken zur Verfügung, die ein entsprechendes Konto bei der Notenbank besitzen. Der Bevölkerung der Währungsunion steht staatlicherseits nur Bargeld zur Verfügung. Sie hat jedoch Zugang zu privatem Digitalgeld, wie etwa Giroeinlagen bei den Banken.
Das ist eine sehr wichtige Beobachtung, denn was wir heute als Reserven der Banken bei der EZB kennen, ist bereits digitales Zentralbankgeld. Die Anhänger der sogenannten Modern Monetary Theory, die nichts anderes ist als doppelte Buchführung, haben nämlich recht. Dieses Zentralbankgeld kann niemals quasi in den Taschen von den Bürgern landen, einfach deshalb, weil es nur vom Bankensystem gehalten werden kann. Und darüber hinaus wird dieses Zentralbankgeld auch nur von der Zentralbank geschaffen, beziehungsweise vom Staat, wenn er neue Schulden macht. Also, wir haben bereits den digitalen Euro, nur haben allein die Banken Zugriff darauf. Aber auch wir Bürger haben ja bereits digitales Geld, nämlich die Girokonten. Das Neue am EZB-Projekt ist ausschließlich, dass wir erstmals direkt Zentralbankgeld halten können in digitaler Form. Bis jetzt halten wir nur Banknoten. Auch diese sind Zentralbankgeld. Damit wäre der digitale Euro das Äquivalent zum Bargeld. Doch wozu braucht man das nun eigentlich? Die Banken haben es schon und wir Bürger haben bereits heute mehr als genug digitale Alternativen. Die EZB begründet das Projekt mit drei Schlagworten: Souveränität, Effizienz und der Rolle des Euro als monetären Anker im digitalen Raum. Christine Lagarde hat die offizielle Begründung am 9. Februar 2026 in ihrer Rede im Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg anlässlich der Debatte über den EZB-Jahresbericht so auf den Punkt gebracht.
We therefore need to complement physical cash with its digital equivalent, a digital euro. The digital euro will provide consumers a solution that is accepted for any digital payment throughout the whole euro area. It will guarantee the highest level of privacy. The ECB will not have access to personal data. And it will be built on a fully European infrastructure, avoiding an excessive dependency on foreign providers for payment systems that are critical to the functioning of our economy.
Das klingt gut. Aber wir werden gleich sehen, dass genau diese Versprechen in der Forschungsliteratur ausgesprochen kritisch gesehen werden. Die EZB selbst formuliert den Ankeranspruch im Abschlussbericht so: Der digitale Euro soll die Wahlfreiheit der Menschen bei der Zahlungsweise erhalten, finanzielle Inklusion stärken und die monetäre Souveränität Europas festigen. Das also die offizielle Erzählung. Und die schauen wir uns nun genauer an.
Wer aktiv tradet, weiß, nicht nur die Entscheidung zählt, sondern wie der Trade am Ende wirklich im Markt ankommt. Genau da liegen auch die Unterschiede bei Ausführung, Liquidität und bei der Frage, wie nah sie eigentlich wirklich am Markt sind. Und genau dafür gibt es TradeGate Direct. Die App richtet sich an erfahrene Trader und aktive Privatanleger, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und professionelle Handelsstandards legen. Sie handeln dort direkt an der TradeGate BSX, also ohne zusätzliche Umwege, und profitieren von hoher Ausführungsqualität, starker Liquidität und langen Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Spannend ist auch, hinter TradeGate Direct steht die TradeGate AG, ein Finanzmarktakteur mit über 30 Jahren Erfahrung, also keine Marketing-Story, sondern echte Börsenexpertise. Als Market Specialist an der TradeGate BSX, die übrigens als Deutschlands fairste Börse ausgezeichnet wurde, bietet die TradeGate AG höchste Liquidität für alle Handelsteilnehmer. Privatanleger profitieren hier von engen Spreads, fairen Preisen, Echtzeitdaten, intelligenten Ordertypen und schnellen Ausführungen bei einer Auswahl von über 7.000 handelbaren Aktien, 4.000 ETPs und tausenden Mini-Futures. Der Börsenhandel ist dauerhaft kostenfrei. Es gibt weder Börsengebühren noch Order- oder Depotgebühren, wobei natürlich wie bei allen anderen auch marktübliche Spreads anfallen können. Wenn Sie aktiv handeln und Wert auf saubere und gebührenfreie Umsetzung legen, dann schauen Sie sich TradeGate Direct mal an. Mehr Infos unter tradegate.direct.
Es gibt in Literatur zum digitalen Euro durchaus ernstzunehmende Pro-Argumente. Man spricht davon, dass erstens der digitale Euro quasi als monetärer Anker in einer Welt digitaler Privatwährungen fungiert. Man könne so die Rolle des Zentralbankgeldes als Recheneinheit gegenüber konkurrierenden privaten Geldformen bewahren. Also muss man wissen, es gibt auch Ökonomen, beziehungsweise es gab Ökonomen, wie beispielsweise Hayek, die gesagt haben, das ist gar keine so gute Idee, Geld zu monopolisieren beim Staat. Es wäre besser, einen Wettbewerb verschiedener Geldsysteme zu haben. Das ist zwar etwas unpraktischer, aber das führt dazu, dass quasi wir Kunden, wir Nutzer des Geldes entscheiden können, welches Geld wir bevorzugen und deshalb dazu beitragen, dass es mehr monetäre Disziplin gibt. Quasi, es gibt weniger Anreize zur Inflationierung, einfach deshalb, weil wir schnell aus dem System flüchten können. Das genau ist ja der Grund dafür, warum wir eben staatliches Geld haben, damit der Staat nicht nur die Geldschöpfungsgewinne hat, sondern auch in der Lage ist, entsprechend die Währung zu manipulieren. Doch kommen wir zurück zum zweiten Vorteil aus Sicht der Befürworter: Effizienz und Wettbewerb. Cipollone sagt dazu Folgendes: Der digitale Euro gibt uns nach seiner Auffassung die Chance, Effizienz, Wettbewerb und Innovation im europäischen Zahlungsverkehr zu erhöhen und die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu verringern. Gemeint sind Visa, Mastercard und PayPal. Da fragt man sich natürlich wiederum, wozu eigentlich? Weil letztlich Wettbewerber könnten wir schon heute haben, wenn der Privatsektor dazu in Lage wäre. Und es gibt ja auch hier und da einige erfolgreiche Zahlungssysteme europäischer Provenienz. Man denke an Vero. Der dritte Grund ist interessant. Man geht davon aus, dass der digitale Euro, so man denn Halteobergrenzen einführt, also diese maximal 3.000 Euro, von denen wir vorher gesprochen haben, zur Finanzstabilität beitragen würde. Es gebe keine Fluchtgefahr, es gebe aber eine disziplinierende Wirkung, so die Argumente. Doch was ist davon zu halten? Die kritische Literatur zum digitalen Euro ist durchaus umfangreich. Ich nenne mal die vier wichtigsten Felder, an denen Kritik geübt wird. Das erste ist das Thema Überwachung und demokratische Risiken. Die OECD hat 2023 ein ausführliches Papier zu digitalen Zentralbankwährungen veröffentlicht und dabei auch gefragt, inwiefern diese mit demokratischen Werten kompatibel sind. Die Kernaussage ist folgender:
Solche Szenarien eröffnen die Möglichkeit, digitale Zentralbankwährungen als Überwachungsinstrument zu nutzen, da sie erweiterten Zugriff auf Nutzer und Transaktionsdaten ermöglichen. Im Extremfall könnten sie Regierungen in die Lage versetzen, sämtliche Transaktions- und Finanzaktivitäten zu überwachen und stärker in private Zahlungen einzugreifen.
Natürlich betont die OECD, dass in Demokratien wie in unsrigen diese Gefahr nicht besteht. Aber Skepsis bleibt angebracht. Der zweite Kritikpunkt betrifft Bankruns und Finanzstabilität. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich beispielsweise hat die andere Seite der Medaille, nämlich das Risiko von Bankruns, explizit benannt. Digitale Zentralbankwährungen oder englisch CBDC sind so gesehen ein Verstärker von Finanzinstabilität und kein Stabilisator.
Eine CBDC könnte das Risiko digitaler Bankruns erhöhen, da Einleger große Beträge sehr schnell in risikofreies Zentralbankgeld umschichten können. In Stressphasen verstärkt das die Abflüsse aus Bankeinlagen und die Refinanzierungsprobleme der Banken.
Der dritte Kritikpunkt betrifft die Geschäftsmodelle der Banken. Professor Wieland schreibt dazu Folgendes:
Generell kann die Ausgabe digitalen Zentralbankgelds demnach die Geschäftsmodelle etablierter Kreditinstitute, insbesondere im Einlagengeschäft, schwächen oder gar in Frage stellen. Die Einführung eines digitalen Euro kann diese intermediäre Funktion der Kreditinstitute je nach Ausgestaltung entbehrlich machen.
Das heißt im Klartext: Wenn Bürger ihr Geld direkt bei der EZB halten können, brauchen sie die Geschäftsbanken als Einlegerinstitution immer weniger. Sparkassen, Volksbanken, also genau jene Institute, die in Deutschland den Großteil der Mittelstandsfinanzierung leisten, sind naturgemäß alarmiert. Ein weiterer Punkt der Kritiker ist die Rolle des Bargelds. Sie verweisen darauf, dass das Bargeld unter allen Umständen erhalten bleiben muss, denn sonst würde der digitale Euro den Weg eröffnen für weitgehende geldpolitische, aber auch sonstige politische Interventionen. Ich zitiere nochmals Professor Wieland:
Jedoch ergibt sich aus der Existenz von Bargeld, das per Konstruktion einen Nominalzins von Null liefert, eine Ausweichmöglichkeit für Anleger, die die Lockerung der Geldpolitik in solchen Situationen erschwert. Man spricht von einer effektiven Untergrenze für die Nominalzinsen. Kombiniert die Notenbank eine verzinste Digitalwährung mit Restriktionen auf die Bargeldverfügbarkeit, könnte sie diese Zinsuntergrenze überwinden.
Übersetzt: Wenn man Bargeld hat, kann man negativen Zinsen entgehen. Deshalb gibt es eine effektive Untergrenze für Minuszinsen. Das haben wir auch gesehen, als die EZB versucht hat, Minuszinsen durchzusetzen. Es gab sogar Versicherungen, die Hunderte von Millionen in Bargeld gelagert haben. Hat die Notenbank nun aber einen digitalen Euro und schränkt gleichzeitig den Zugang zu Bargeld ein, Das könnte man ja in der Form machen, dass man nur noch 20-Euro-Scheine hat und keine 50er mehr und 100er schafft man auch ab. Dann kann sie die Untergrenze, die implizit durch die Möglichkeit auf Bargeld auszuweichen geschaffen wird, durchbrechen oder abschaffen. Bilanz Schlussfolgerung ist deshalb eindeutig.
Deshalb sollten meines Erachtens die EZB und die Mitgliedstaaten von etwaigen Einschränkungen der Bargeldnutzung auf jeden Fall absehen.
Damit kommen wir zum Fazit. Professor Wieland fasst es ausgesprochen gut zusammen.
Die Einführung einer digitalen Notenbankwährung für die Allgemeinheit wird durchaus von verschiedentlicher Seite in Frage gestellt. So charakterisierte etwa eine Expertengruppe in ihrem Bericht für das House of Lords Economic Affairs Committee, ebenso wie Fed-Governor Christopher Waller, das digitale Notenbankgeld als eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Handelt es sich also bei dem digitalen Euro möglicherweise um ein politisches Projekt ohne währungspolitische Notwendigkeit?
Und nochmal deutlicher. Das EZB-Argument, man brauche den digitalen Euro als monetären Anker im digitalen Raum, hat nach genauerer Prüfung kein Gewicht. Es verfängt einfach nicht. Und das führt zur Frage, wenn ich etwas mache, was keinen Nutzen hat, warum mache ich es dann? Und dieser Frage gehen wir gleich im Gespräch mit Professor Wieland auf den Grund. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Wieland kommen, noch dieser Hinweis. Anlässlich des Tages der Pressefreiheit gibt es vom Handelsblatt ein besonderes Angebot. Sie können dieses für 12 Monate beziehen mit 50% Rabatt. Alle Informationen und den Link finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe und unter dem Link handelsblatt.com/pressefreiheit. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Wieland, welches ich bereits vor einigen Wochen geführt habe. Das war vor Beginn des Irankrieges und insofern ist es nicht in jeder Hinsicht politisch aktuell. Es ist aber hochaktuell mit Blick auf unser heutiges Thema, nämlich die Frage, wozu überhaupt einen digitalen Euro?
Professor Dr. Volker Wieland ist Stiftungsprofessor für monetäre Ökonomie und geschäftsführender Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability an der Goethe-Universität Frankfurt. Von März 2013 bis April 2022 war er Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wieland studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg und der State University of New York at Albany und promovierte an der Stanford University. Im Anschluss arbeitete Wieland 5 Jahre bei der Federal Reserve in Washington. Wieland forscht über Geld- und Fiskalpolitik, Konjunkturzyklen und makroökonomische Modelle, Inflation und Deflation, Lernverhalten und wirtschaftliche Dynamik sowie numerische Methoden in der Makroökonomie. Professor Wieland war zuletzt in Folge 249 zu Gast. Damals ging es um den Niedergang der deutschen Wirtschaft.
Sehr geehrter Professor Wieland, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Herr Stelter.
Ja, das Interesse ist nicht nur von mir. Das Interesse, witzigerweise, kommt von sehr vielen Hörern, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Herr Stelter, warum machen Sie nicht mal was zum digitalen Euro? Das auch getragen, kann ich auch gleich anfangen sagen, von einer durchaus erheblichen Skepsis bezüglich dieses Projektes. Ich zahle eh immer digital. Ich frage mich immer, was ändert sich für mich? Aber ich würde mal erstmal anfangen, was ist das überhaupt und warum ist das irgendwas, wo man überhaupt darüber nachdenken muss? Wir zahlen doch eh schon alle digital.
Ja, natürlich. Wir haben natürlich schon lange Zugang zu digitalen Euro. Das sind die Konten, die wir haben, wo wir Überweisungen machen. Das sind Karten, die wir verwenden. Der einzige Unterschied ist, das sind sozusagen private digitale Euro, die werden bereitgestellt vom Bankensystem für uns als Individuen, ob es jetzt Haushalte, Unternehmen oder sonstige sind, während sozusagen der digitale öffentliche Euro, den die Notenbank bereitstellt, den gibt's nur für die Banken. Bisher jedenfalls, und das sind die Reserven, die die Banken im Notenbanksystem halten, kann man sich so vorstellen, die Banken haben halt ein Konto bei der Notenbank, so wie wir ein Girokonto bei der Bank haben.
Jetzt wissen wir beide ja, wissen die meisten auch, die meisten Bürger wahrscheinlich nicht, aber die meisten meiner Hörer, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Geld, was wir beim Bankkonto haben und dem 50-Euro-Schein. Der 50-Euro-Schein ist eine Forderung gegen die EZB Und das Bankkonto ist eine Forderung gegen Deutsche, UniCredit, Sparkasse, whatever. Das ist natürlich qualitativ was anderes, weil die EZB kann niemals pleite gehen, aber eine Sparkasse schon.
Ja, sicherlich. Es ist ein Unterschied. Das Bargeld ist öffentliches Geld, wird vom Staat zirkuliert. Die EZB entscheidet nicht wirklich über die Bargeldmenge, sondern das wird im Prinzip mehr oder weniger nach Nachfrage bereitgestellt. Es ist eine Forderung gegen die Notenbank, aber man kriegt natürlich für einen alten, nicht mehr so schön aussehenden Geldschein oder zerrissenen Geldschein auch wieder nur einen Geldschein, auf dem drauf steht 50 Euro, ist also ein Stück Papier. Für die Notenbank ist das ganz günstig oder für den Staat ist es ganz günstig, weil er natürlich die Produktionskosten, die er da hat, nicht besonders hoch sind und er dafür ja etwas bekommt, wenn er das ausgibt, also in Umlauf bringt. Und genauso gibt es eben den digitalen staatlichen Euro, diese Notenbankreserven. Das stellt auch der Staat bereit. Da haben wir keinen direkten Zugang. Das stellt er den Banken bereit und das ist natürlich auch mit sehr geringen Produktionskosten versehen, weil das einfach nur eine Zahl ist im Konto der Bank bei der Notenbank. Wir haben bisher jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, Konten bei der Notenbank zu haben, als Individuen, als einzelne Bürger der Währungsunion. Und wir bekommen sozusagen die Möglichkeit, also der digitale staatliche Euro, den die EZB in Umlauf bringt, auch für Haushalte, für Einzelpersonen, Verbraucher, heißt, dass wir ein kleines Konto bei der Notenbank haben und wir sehen die Zahl auf unserem Handy oder wo auch immer und auf der App. Und das ist, kann man sagen, doppelt sicher, weil ja der Staat diese oder die Notenbank diese digitalen Euro schaffen kann. Also denen gehen ja nie die digitalen Euro oder auch das Cash aus. Sie können immer neue produzieren. Bei den Banken ist das nicht so, da haben Sie recht. Aber unsere Einlagen bei der Bank sind natürlich auch garantiert durch den Staat. Und die EZB fungiert eigentlich als Retter in Notlagen für die Banken. Und das funktioniert so, dass natürlich die Einlagen bei der Bank sicher sind und auch die Stabilität des Finanzsystems und die Fähigkeit der Bank, sozusagen uns diese Einlagen auszuzahlen, wiederum von der Notenbank sichergestellt wird. Also es ist nicht so, dass es da so einen großen Unterschied gibt. Aber die Befürchtung war natürlich immer, dass wenn wir jetzt unbegrenzt Zugang zu Konten bei der Notenbank hätten, also bei der Deutschen Bundesbank zum Beispiel, dass wir dann alle unser Geld raus aus dem Girokonto nehmen und rüber zur Bundesbank bewegen.
Da kommen wir gleich noch drauf, aber mal ganz pragmatisch, technisch. Also nehmen wir mal, es gibt einen digitalen Euro, da habe ich eine andere App auf meinem Handy, aber ich könnte den Zahlen ja nicht ansehen, ob es jetzt ein EZB-Euro ist oder ein Hypovereinsbank-Euro, oder? Ich kann es ja eigentlich nicht. Nur in der App, nur weil es sich auf der App der Bundesbank befindet, wäre es ein digitaler Euro. Wenn er sich auf der App der Hypovereinsbank befindet, dann ist er kein digitaler Euro. Muss man so, es ist ein bisschen komisch eigentlich, ist ein bisschen schwer vorstellbar.
Hängt natürlich noch davon ab, wie genau das jetzt eingerichtet wird. Also die EZB arbeitet ja jetzt schon seit Jahren dran. Daran sieht man auf der einen Seite schon mal, dass das wohl nicht ganz ein dringendes Projekt ist, das wir dringend morgen fertig haben müssen. Auf der anderen Seite, dass es wohl auch einigen Widerstand gab. Aber im Prinzip stellen wir uns mal vor, wir hätten einfach ein Girokonto bei der Deutschen Bundesbank. So wie wir das bei der Sparkasse haben. Und dann hätten wir eine ähnliche App, so wie wir jetzt eine App haben bei der Sparkasse, hätten wir halt noch eine App von der Bundesbank und das würde uns zeigen, wie viel drauf ist auf dem Bundesbankkonto, das wir haben. Und wir könnten das dann auch abbuchen, damit etwas zahlen und so weiter. Dann wären immer alle Beträge, die uns die App anzeigt, die also bei der Bundesbank auf dem Konto, auf unserem persönlichen Konto bei der Bundesbank sitzen, die wären alle öffentliche digitale Euro. Das, was die EZB in Umlauf oder das Eurosystem insgesamt in Umlauf bringen will. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wie exakt wird das gemacht. Tatsächlich, was die Idee ist der EZB, ist ja, dass nur sozusagen ein bestimmter Betrag, also 1.000 Euro vielleicht, diese Qualität hat, dass er tatsächlich bei der Notenbank liegt und auf unserer App dann tatsächlich als digitaler Notenbank-Euro angezeigt wird. Ja. Und dahinter gibt's dann so eine Overflow-Funktion. Also wenn wir dann praktisch eine Rechnung mit 3.000 Euro bezahlen über unsere digitale Euro-App, dann wird sozusagen automatisch 2.000 Euro davon, von diesen 3.000 Euro, über das Bankkonto abgewickelt. Ja, weil um sozusagen die Sorgen der Banken zu begrenzen, dass ihnen hier die Notenbank das Geschäft stiehlt, ist der Gedanke, dass man dieses Holding-Limit hat. Und das macht es natürlich dann auch verwirrend. Klar, wie Sie sagen, macht das jetzt einen Unterschied. Klar, der digitale Euro soll direkt auch mit dem Bankkonto verbunden sein, also mit dem Bankkonto, das wir bei einer privaten Bank haben oder bei einer Bank wie eine Sparkasse, die aus dem öffentlichen Sektor kommt, also jedenfalls keine staatliche Notenbank ist. Und damit soll es verbunden sein, dass sozusagen dieses Holding-Limit eingeführt werden kann.
Ja gut, also ganz ehrlich, wenn man sich so anhört, denke ich mir so, ja, was ist das mein praktischer Nutzen? Also wenn ich 1.000 Euro bei der Bundesbank halten kann, okay, ich habe also Angst vor Bankrun und möchte mein Geld sicherer anlegen, 1.000 Euro bei der Bundesbank, das ändert mein Leben nicht. Ich meine, heute kann ich hingehen zur Bank und kann immerhin noch 10.000 Euro abheben, ja, oder und ins Tresor legen oder unser Kopfkissen. Aber es fragt sich schon, ich nehme an, das Projekt kostet ja auch eine ganze Menge, was jetzt eigentlich da der Nutzen sein soll. Ich meine, der Verdacht ist doch eigentlich im Raum, dass man entweder sagt, okay, als nächsten Schritt schaffen wir das Bargeld ab. Das ist ja das, was Kurkritiker sagen, okay, dann habe ich quasi keine anonyme Zahlungsmöglichkeit mehr, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas tue, wo, keine Ahnung, vielleicht mein Partner oder sonst wer vielleicht nicht wissen sollte, was ich mache. Keine Ahnung, ich gebe mehr Geld aus für Schuhe, als ich eigentlich gesagt habe. Ja, dann kann ich das Barmarker, also die waren nur quasi 150 Euro, in Wirklichkeit waren sie 400, was weiß ich. Kann man halt dann, sonst kann man Kreditkartenabrechnung oder Kontoauszug nachsehen, so kann man es nicht nachsehen. Es gibt ja immer vielleicht mal Anreize, mal was nicht so. Da ist ja die eine Sorge. Oder die andere Sorge ist, dass es eben vielleicht wirklich der Einstieg ist zu sagen, wir schaffen das Bargeld ab, nicht nur um zu kontrollieren, sondern unter Umständen auch um irgendwelche geldpolitischen Maßnahmen durchzusetzen, negative Zinsen oder ähnliches. Aber bei 1.000 Euro ist das doch irgendwie fragbar. Da würde ich fragen, das ist doch nicht sinnlos. Oder ist 1.000 Euro nur der Einstieg und hinterher weitet man das dann aus?
Also Sie haben gleich mehrere wichtige Punkte angesprochen. Also zum einen ist es natürlich mal interessant, zum Bargeld zu vergleichen. In der Tat, traditionell, wenn es mal einen früher, also in den 20er Jahren oder so, des letzten Jahrhunderts einen Bankrun gab, dann sind in der Tat die Menschen in die Schalterhalle der Bank gestürmt. Daher kam ja auch der Name Bankrun und haben vom Konto Geld abgebucht. Und zu sagen, dass es sich als Bargeld auszahlen lassen, weil Bargeld halt vom Staat bereitgestellt wird und 1 Euro Bargeld ist halt immer 1 Euro Bargeld. Wenn in der Tat meine Einlagen bei der Bank nicht sicher wären, sind ja auch bei uns nur bis 100.000 Euro sozusagen vom Staat abgesichert, dann kann es zu so einem Bankrun kommen. Und Bargeld ist da eben eine Option. Ein weiterer Vorteil von Bargeld, das ist jetzt aber ein anderes Thema, ist, dass Bargeld anonym ist. Ja, da steht nicht mein Name drauf. Hat auch Nachteile. Ja, der Nachteil ist, wenn ich es verliere, kann keiner sagen, okay, da steht Volker Wieland drauf, das bringe ich dem Volker zurück. Also wenn ich Glück habe, ja, gibt es jemand ab im Pfundamt und ich kann beweisen, wenn es im Geldbeutel war und da ist mein Ausweis dabei und der hat den ganzen Geldbeutel abgegeben, dass das vermutlich mir gehörte. Aber wenn er es rausgenommen hat und nur den leeren Geldbeutel abgegeben hat oder ein Dritter dann den leeren Geldbeutel mit den Ausweisen gefunden hat und das abgibt, dann kriege ich halt nur den und ich kann nicht beweisen, wie viel Bargeld ich drin hatte. Also es ist anonym. Aber beim Zahlungsverkehr, es gibt manche Zahlungen vielleicht, wo die Menschen dann doch lieber anonym bleiben. Und das hat damit etwas zu tun, dass wir irgendetwas aus dem Weg gehen wollen. Es gibt ja tatsächlich auch dann illegale Aktivitäten, wo Bargeld verwendet wird. Also zum Beispiel, wenn man Drogen kaufen will, die eigentlich verboten sind.
Oder Schwarzarbeit.
Oder genau. Es gibt ja das typische Beispiel, ein Handwerker, man sagt zum Handwerker, könnt ihr das nicht billiger machen? Und dann sagt er, ja, wie viel auf Rechnung und wie viel bar? Da geht es dann darum, sozusagen eine Mehrwertsteuer typischerweise zu vermeiden. Und also Steuervermeidung ist oft ein Thema. Aber andererseits, das wäre noch ein dritter Punkt, bei der Wertaufbewahrung kann es hilfreich sein, Bargeld zu haben, weil das kann man mitnehmen. Also stellen wir uns einen Extremfall vor, Sie leben in der Ukraine, Sie leben nahe der Front und Sie trauen auch nicht mehr der ukrainischen Währung, weil die natürlich eine hohe Inflationsrate hat. Und dann halten Sie einen Teil Ihres Geld in bar und vielleicht lieber in D-Mark oder, D-Mark gibt's nicht mehr, das war früher. Früher haben Sie es tatsächlich in D-Mark gehalten, aber vielleicht dann in Euro oder Dollar, US-Dollar. Und auch das ist in der Realität so. Gerade in Ländern wie der Ukraine oder auch Russland beobachten wir doch ein großes Interesse an der Wertaufbewahrungsfunktion von Euro-Bargeld. Ja, oder gehen Sie nach Kosovo oder in Montenegro, wo Euro zirkulieren und als Währung verwendet werden. Auch da war das lange populär, auch während der Jugoslawien-Kriege und Krisen. Das ist ja auch eine völlig legitime Funktion, zur Wertaufbewahrung dieses Bargeld zu halten. Man kann jetzt sagen, gut, ein digitaler Euro, der direkt von der Notenbank bereitgestellt würde, hätte die gleiche Funktion wie Bargeld. So wird das ja auch dargestellt. Das stimmt nicht immer ganz. Also bei der Wertaufbewahrung haben wir schon mal das Problem, dass ja ein Holding-Limit geben wird. Das soll irgendwo zwischen 400 und 4000 Euro liegen. Ja, exakt festgelegt ist es noch nicht. Und dementsprechend ist die Wertaufbewahrungsfunktion natürlich sehr gering. Ist irrelevant. Zweitens könnte man sagen, ja, bei der Notenbank ist nochmal doppelt sicher als bei der, wenn ich es auf dem Girokonto bei der Bank habe. Aber bei der Bank ist ja auch schon 100.000 Euro vom Staat abgesichert. Ja, da greift die Notenbank ein, dass diese 100.000 auch letztendlich ausgezahlt werden können oder auf ein anderes Bankkonto überwiesen werden können, wenn wir der Sparkasse nicht mehr trauen würden und das zur Commerzbank überweisen wollen oder irgendeiner dritten Bank, BNP Paribas, was auch immer. Das heißt, da bietet der digitale Euro auch keine große Funktionalität. Und drittens, wenn es um das Thema Anonymität geht, das ist digital immer schwieriger, klar. Die Bank auf meinem Girokonto sieht natürlich genau, für was ich mein Geld ausgebe oder wer mir Geld schickt. Jetzt, wenn die EZB das zentral macht, hat sie natürlich auch die Möglichkeit, das zu eruieren. Sie sagt, sie will das nicht. Es würden Vorkehrungen getroffen, dass das anonym bleibt oder jedenfalls nicht den EZB-Akteuren das direkt vorlegt. Dann liegt das halt Privaten vor, wie auch beim privaten Geldverkehr über Banken. Aber es würde nur annähernd an die Anonymität von Bargeld kommen, wenn man das so wie den Bitcoin so als Kryptowährung aufsetzen würde, wo die ganzen Buchungsvorgänge dezentral mit Algorithmen organisiert sind, wo dann auch die Chiffrierung, also dass das nicht aufgedeckt werden kann, die Vorgänge, wo das auch mit Kryptomethoden sozusagen verschlüsselt wird. Aber genau das will die EZB ja nicht anbieten. Also insofern ist die Attraktivität des Euro eingeschränkt. Er bietet uns nicht so, dieses digitalen Euro, es bietet uns nicht so viel extra. Deswegen kann man sich ja schon fragen, brauchen wir den unbedingt? Es gibt ein paar andere Punkte, die da genannt werden, die wir auch gerne noch besprechen können.
Vielleicht noch einen Punkt ergänzend zum Bargeld. Wir hatten ja hier in Berlin Anfang des Jahres einen längeren Stromausfall in einem Teil der Stadt. Und ich meine, in der Region konnten sie mit dem Handy oder mit der Kreditkarte nichts bezahlen und kaufen. Also da war Bargeld auch überlegen. Also quasi, wenn das digitale System nicht verfügbar ist. Aber das führt mich eigentlich zum Punkt. Also ich frage mich immer, warum macht man den? Ich meine, wieso überhaupt einen digitalen Euro? Also ich sehe, entweder man hat doch einen anderen Plan, also ich möchte jetzt nicht in Verschwörungstheorien reinreiten, hat doch einen anderen Plan und sagt, wir schaffen das Bargeld einfach ab, damit wir mehr Kontrolle haben. Oder es könnte ja auch eine Möglichkeit geben, man stellt das Geldsystem um und sagt, wir haben in Zukunft wirklich Vollgeld, nach dem Motto, die Banken müssen 100% Zentralbankanlagen halten und wir quasi sind eigentlich nur Wertaufbewahrungsstellen für unser wirkliches digitales Geld, was sie dann unter Umständen verleihen können, wenn wir ihnen dazu das Recht geben. Aber das wäre ein Systemumbruch, der zumindest Stand heute nicht diskutiert wird.
Ja, absolut. Also es gibt noch eine Reihe von Gründen, die man da bedenken kann. Also von staatlicher Seite erstmal ist es natürlich ein Vorteil, wenn es Nachfrage nach Währung gibt. Also mit dem Bargeld verdient der Staat ja Geld. Also umso mehr Bargeld in Umlauf ist, umso mehr Einnahmen hat auch der Staat. Zum einen, wenn er dieses Bargeld in Umlauf bringt, dann bekommt er ja etwas dafür. Also typischerweise Wertpapiere, also die sich auf der Notenbankbilanz dann befinden. Oder wenn er einfach Banken etwas gut schreibt, also wenn sich Banken Liquidität bei Notenbank leihen, zahlen die auch einen Zins darauf. Das heißt, er bekommt Wertpapiere, auch zum Beispiel, wenn eine Notenbank ihre Mitarbeiter bezahlt. Sie schafft ja das Geld selbst, aber sie bekommt die Dienstleistung ihrer Mitarbeiter, also die Tätigkeit ihrer Mitarbeiter bezahlt. Also das ist eine Einnahme für den Staat. Die Notenbank, wenn sie am Ende des Tages, das ist der Normalfall, jedenfalls früher war es der Normalfall, einen Profit abwirft, dann überweist sie den zum großen Teil zurück an den Finanzminister. Im Eurosystem gibt es dafür einen Schlüssel. Wie das, was an Einnahmen aus den geldpolitischen Geschäften entsteht, verteilt wird. Also es gibt ein Einnahmemotiv. Das ist auch völlig legitim, weil der Staat uns ja was Nützliches bereitstellt. Also wir schätzen ja durchaus Bargeld. Wir nutzen das. Dann gibt es eine Bewegung, dass wir ja, also das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Es gibt ja auch Länder, wo wir das beobachten, dass wir doch das praktisch finden, digital zu bezahlen. Ja, wir zahlen halt mit Karte oder mit dem Handy jetzt sehr, sehr viel. Es gibt Länder, Schweden wird oft angeführt, da wird nur noch digital bezahlt und da ging die Nachfrage nach Bargeld massiv zurück. Insofern kann der Staat sagen, naja gut, da gehen meine Einnahmen zurück und wenn die Menschen einfach lieber digital zahlen, dann stelle ich ihnen die staatliche Währung eben auch digital zur Verfügung und gebe ihnen die Möglichkeit, oder zumindest meinen Bürgerinnen und Bürgern, ist auch eine legitime Sache. Ja. Er bietet dann einfach etwas, womit man gut zahlen kann und wie wir schon besprochen haben, könnte das ja auch aus anderen Gründen sehr attraktiv sein, dass jemand sein Konto komplett an die Bundesbank bewegt. Ist doppelt sicher, das ist ja der Produzent der staatlichen Währung. Und da sagt natürlich die Notenbank und auch das Finanzsystem, die Banken zu Recht, ja, dann nehmt ihr uns das Geschäft komplett weg, wenn ihr jetzt sagen die gleichen Arten von Konten anbietet. Bestenfalls wären die Banken dann nur noch sozusagen der Dienstleister für die Notenbank, die sozusagen das Prozedere, also die Software, die Hardware bereitstellen, dass man, also das würde ja, da würde wahrscheinlich nicht die Notenbankpersonal dafür einstellen. Ja, aber diese Funktion, diese digitalen Zahlungsmöglichkeiten und Konten zu bereitstellen, würde dann an die Notenbank wandern. Das würde auch die Finanzstabilität gefährden, weil die Einlagen, die Bankeinlagen ja auch ein Finanzierungsmittel für die Banken sind. Banken können, wenn sie Kredite ausgeben, haben sie im Hintergrund zum einen mal die Einlagen auf den Girokonten, dann können sie natürlich sich selbst Geld leihen, auch von der Notenbank oder anderen Banken und sie können selbst Bonds ausgeben, zum Beispiel Bankbonds, aber die sind natürlich, da müssen die einen viel höheren Zinssatz zahlen, als die Banken uns üblicherweise auf die Girokonten zahlen. Also ist im Finanzsystem ein wichtiger Finanzierungsweg. Und im Moment ist es so, dass die Banken selber praktisch private Euro digital schaffen können. Also die Geldmenge im Eurosystem in der Währungsunion insgesamt ist ja sehr, sehr viel größer als das von der Notenbank geschaffene Geld. Ja, das, die Notenbank schafft das Bargeld, die schafft die Reserven für die Banken, für das Banksystem und in Zukunft dann eben auch noch diese digitale Euro in unseren Wallets, aber eben nur begrenzt durch diese Holding Limits, also vielleicht 1.000, 2.000 Euro pro Kopf. Aber die Banken selbst können Geld schaffen. Ja, und diese private Geldschöpfung ist ein wichtiges Element unseres Finanzsystems. Das könnte man abschaffen, theoretisch. Man könnte sagen, die Bank selbst muss für jeden Euro, der auf dem Girokonto ist, wiederum einen Euro auf ihrem Konto bei der Notenbank halten. Das ist das, was manchmal als Vollgeld beschrieben wird. Ja, also dann würde im Finanzsystem nicht privat durch die privaten Aktivitäten von Banken und Bürgern und Bürgerinnen und Unternehmen nicht zusätzlich Geld geschaffen. Ja. Davon hat man bisher immer Abstand genommen, ja, weil es auch viele gibt, die sagen, nee, wir brauchen diese private Geldschöpfung, weil die Banken ja auch eine wichtige Rolle spielen bei den Krediten und dass Investitionen finanziert werden und die Banken machen das vielleicht gar nicht schlecht, weil die da jeder einen Anreiz hat, sich genau anzuschauen und zu überwachen und vielleicht Erfahrung hat bei der Überwachung von Kreditvergabe. Gut, da wissen wir, da gibt es immer wieder Krisen. Das ist auch schon passiert, denn es sind Finanzkrisen. Aber bisher jedenfalls, trotz dieser aktiven Diskussion um Vollgeld oder nicht, haben wir dieses System erhalten. Ja, und deswegen ist es auch jetzt im Zusammenhang mit dem digitalen Euro so, dass wir eben davon Abstand genommen hat oder die EZB davon Abstand genommen hat, irgendwie die Finanzstabilität zu gefährden oder zu Vollgeld zu gehen.
Nehmen wir nochmal beim Stichwort, wir haben ja gerade eben diskutiert gehabt, das Thema Vollgeld. Ja, wir haben gesagt, okay, das wäre natürlich so ein Systemwechsel. Es gibt ja einige Befürworter von Vollgeld, die sagen, das System wäre dann stabiler und das wäre quasi ein Systemumstieg. Aber wir kommen auf die EZB nochmal zurück. Die EZB sagt jetzt, wir wollen das Bargeld nicht abschaffen. Wir geben eine Begrenzung auf wenige 100 oder 1000 Euro, die man auf dem Bundesbankkonto halten darf. Wir planen keine Umstellung des ganzen Systems. Warum macht man es dann? Ich meine, meine ganz einfache Frage ist, gibt es einen Grund, warum Sie sagen würden, ja, es macht Sinn, das zu machen?
Also ich halte erstens mal die Einführung nicht für besonders dringend. Dazu kann ich gleich mehr sagen. Zum Bargeld nochmal. Ich halte das Bargeld für ein sehr gutes Modell. Es wird nachgefragt, bei uns immer noch sehr stark. Und es ist auch, man kann jetzt auch nicht sagen, okay, das ist alles nur für illegale Zwecke. Ja. Es gab natürlich, wie Sie wissen, die 500-Euro-Note, die zirkulieren immer noch, aber es werden keine neuen beigesteuert, also in zusätzlichen Umlauf gebracht. Das Argument ist, so hohe Banknoten würden vor allem für illegale Zwecke, also Drogenhandel oder Steuerumgehung, Steuervermeidung verwendet. Und deswegen wollte man die nicht mehr so, jedenfalls die Menge nicht erhöhen. Auf der anderen Seite ist natürlich bei der Frage Wertaufbewahrung, die ist ja legitim, sowohl innerhalb der Währungsunion als auch außerhalb in Krisensituationen. Für die Wertaufbewahrung ist es natürlich auch interessant, Bargeld zu haben. Und das schafft dem Staat Einnahmen. Es gab die Diskussion auch, als wir den Negativzins hatten, ja. Da gab es natürlich Ausweichreaktionen, dass Menschen sagen, gut, oder auch Unternehmen, dass sie sagen, Mensch, wenn ich auf dem Girokonto, wo jetzt vielleicht ein Unternehmen 3 Monatslöhne alle ihre Mitarbeiter haben muss, damit die das monatlich auszahlen können, ja, und wenn es dafür eine Gebühr gibt, dann ist das natürlich ein hoher Kostenpunkt. Und wenn man sagt, gut, für Bargeld gibt es keine Gebühr, dann miete ich mir doch ein großes Schließfach und werde dort das Bargeld lagern. Dafür gibt es aber auch Kosten. Gut, aber da gab es diese Ausweichbewegung. Das war dann auch noch ein Argument zu sagen, wir wollen auch die Zinsen, wenn jetzt eine Rezession gibt oder Negativinflation, sogenannte Deflation, also fallende Preise, wollen wir auch negative Zinsen umsetzen können. Daher kommt auch die Idee, das Bargeld komplett abzuschaffen. Also einmal, weil angeblich da illegale Aktivitäten, und das ist ja zum Teil auch so, kann man nicht ausschließen, weil illegale Aktivitäten stattfinden, und zum anderen, weil man sagt, dann können wir unter allen Umständen auch tief negative Zinsen, also -1, -2, -3% im Bankensystem umsetzen. Gibt es auch noch ein paar rechtliche Hürden übrigens, aber das waren die Argumente nach langer Diskussion. Also Negativzins ist zumindest bei uns in der Eurozone im Moment überhaupt kein Problem. In der Schweiz geht es wieder in diese Richtung, wer weiß. Also man kann das auch nicht ausschließen. Aber es gibt auch noch andere Mittel, die die Notenbanken haben, um da die Wirtschaft zu stabilisieren, Rezessionen zu bekämpfen oder die Inflation wieder auf Ziel zu bringen. Ja, man ist da nicht machtlos. Also das vielleicht dazu. Und dann ein anderes Argument, was angeführt wird, warum soll man es machen? Ich sagte schon, der Staat hat Einnahmen und er bietet ein Instrument für Zahlungsvorgänge. Das ist ja erstmal nützlich. Warum soll er es nicht machen? Es gibt dann noch das Argument Souveränität. Es wird gesagt, in einer Welt, wo die Menschen einfach lieber digital zahlen und die Bedeutung des Bargelds schwindet, müssen wir die Souveränität sichern. Und dafür soll eben der Staat auch diese digitale Euro bereitstellen. Ich bin davon nicht so überzeugt, eben weil es überhaupt keine Grenzen für Privat, also für uns, für den Zugang zu privat geschaffenen, vom Bankensystem geschaffene digitale Euro gibt. Die sind auch sehr fungibel. Also wir haben alle möglichen Wege mit Handy oder Karte jetzt schon zu zahlen. Und insofern ist da nicht viel Neues. Aber gut, das ist ein Argument, diese Souveränität, das anscheinend verfangen hat. Und ich glaube, deswegen wird es jetzt auch eingeführt. Ich denke, solange die Notenbank dem Bankensystem digitale Euro, also Reserven zur Verfügung stellt und als Retter für die letzte, also Lender of Last Resort auf Englisch, also sagen als Kreditgeber der letzten Instanz zur Verfügung steht, solange ist auch das vom Bankensystem geschaffene digitale Geld sicher. Es ist ja nun wirklich nicht der Fall, dass die EZB mit der Bereitstellung eines digitalen staatlichen Euro jetzt dem Gedanken der Idee Vorschub geben möchte, das Finanzsystem, das Bankensystem und die Einlagen da wären nicht mehr sicher. Also das wäre sehr unklug und das wollen die ja auch vermeiden. Dann gibt es noch den Punkt, der immer wieder angeführt wird, dass Mastercard und Visa Card, die also weltweit Zahlungsmöglichkeiten uns bieten, eben hohe Profite abwerfen, dass es da keine europäischen Anbieter gibt. Und wenn jetzt ein amerikanischer Präsident käme, der uns unter Druck setzen wolle, wie auch immer, dass der dann plötzlich Anweisungen an Master und Visa Card geben würde, dass wir nicht mehr so zahlen könnten, weiß ich nicht, ob das jetzt die ganzen Kosten als digitalen Euro rechtfertigt. Aber natürlich haben wir gesehen, die Aktienpreise für Mastercard und Visa Card haben anscheinend immer dann, wenn es Neuigkeiten gab, Informationen gab, dass also der digitale Euro kommt, haben die nachgegeben. Also da gibt's die Möglichkeit, einen Gewinn einzufahren. Aber wenn das so ist, könnte man vielleicht einfach die Banken überlegen lassen, was können die machen in Europa, um etwas Attraktives anzubieten. Also ich musste kürzlich einen Vortrag geben, da sollte ich auch ein bisschen was über digitale Euro sagen und dachte ich, naja, jetzt gehst du endlich mal hin. Ich kann zwar immer zahlen, ich zahle also noch mit Karte, ich zahle nicht mal mit Handy, aber ich dachte, okay, es gibt jetzt dieses Vero, das ist also ein privates System, wo man Geld hin und her schieben kann, anderen schicken kann und zumindest wenn man ein Bankkonto hat, dann konnte ich also innerhalb von einer halben Minute ohne weiteres mir so einen Vero-Zugang verschaffen, dass über meine App sozusagen bei der Bank, bei der ich halt ein Konto habe, dieses Vero eröffnen und dann auch die App einrichten auf meinem Handy. Das ging ruckzuck und ich kann jetzt also allen anderen Vero-Teilnehmern, wenn ich, was weiß ich, mit Freunden abends mal essen gehe, die Story erzählen manche, dass dann das Problem auftaucht, wie teilt man die Rechnung? Wenn also keiner die Rechnung übernehmen will und keiner Bargeld dabei hat, dann können wir uns schnell die Rechnung teilen. Also wenn man sozusagen nicht jeder einzeln zahlen will, kann man jetzt auch ganz leicht übers Handy anderen Menschen, die das erlauben, das Geld überweisen. Also es gibt private Möglichkeiten und insofern sehe ich das nicht als zwingend, jetzt den Euro möglichst schnell einzuführen. Ich bin jetzt aber auch nicht der Meinung, dass da was ganz Schlimmes passiert, wenn er in der Weise eingeführt wird, wie er jetzt geplant ist. Ja, die Holding Limits bedeuten, es gibt keine große Gefahr für die Finanzstabilität. Und auf der anderen Seite, ja, es gibt dann wahrscheinlich ein bisschen Druck für Mastercard und Visa Card, vielleicht sogar viel Druck. Kann man sich fragen, ist das die Aufgabe der EZB? Naja, weiß ich nicht. Und das mit der Souveränität bin ich nicht so überzeugt, aber kann man natürlich fordern. Also ich glaube, man darf nicht so arg viel erwarten an Gewinn für die Eurozone, so wie das jetzt eingeführt werden soll. Aber es ist auch, ich bin auch keiner, der jetzt diese Conspiracy Theories, diese Verschwörungstheorien unterschreibt, dass jetzt die totale Kontrolle kommt. Man kann dem ja weiterhin aus dem Weg gehen, wenn man die Befürchtung hat und weiterhin Bargeld verwenden. Das denke ich, da bin ich auf jeden Fall überzeugt, sollte der Staat auch weiter anbieten. Also ich würde mich auf jeden Fall dagegen aussprechen, jetzt das Bargeld abzuschaffen. Das habe ich schon bei vielen verschiedenen Gelegenheiten Möglichkeiten genutzt, mich dagegen auszusprechen. Aber Sie sehen, ich setze mich ein bisschen zwischen alle Stühle. Weder glaube ich, dass jetzt sozusagen hier die Souveränität Europas gerettet werden müsste, noch glaube ich, dass sozusagen das Wohl und Wehe des deutschen Sparers hier auf dem Spiel steht.
Aber Wohl und Wehe des deutschen Sparers, ich meine, erweitern wir das Thema mal. Es wird ja jetzt viel gesagt, wir brauchen die Kapitalmarktunion und wir brauchen den digitalen Euro für die Kapitalmarktunion. Also die erste Frage wäre, braucht man den digitalen Euro für die Kapitalmarktunion? Und die zweite Punkt ist, brauchen wir wirklich die Kapitalmarktunion oder könnten wir nicht die Themen bezüglich Finanzierung von Startups und so anders nicht einfach dadurch lösen, dass wir einfach mal die Regulierung für Versicherungen beispielsweise ändern, dass sie eben auch mehr Geld in risikoreiche Anlagen stecken können?
Also Sie sehen, es kommt immer darauf an, was man unter Kapitalmarktunion versteht. Wenn ich sozusagen in die Definition der Kapitalmarktunion reinschreibe, Teil der Kapitalmarktunion ist der digitale Euro, dann brauche ich natürlich auch einen digitalen Euro nach meiner Logik. Ja? Aber natürlich ist das kein zwingender Bestandteil einer Kapitalmarktunion, wenn man sie versteht als einen Weg, um die Kosten und Begrenzungen für Kapitalanlagen innerhalb Europas die Kosten zu reduzieren, die Begrenzungen zu reduzieren, die Schwierigkeiten, da Kapital überall anzulegen innerhalb der Währungsunion in anderen Ländern sozusagen. Wenn man das, die Kosten und Begrenzungen reduzieren will, dann muss man das einfach machen. Und da ist, das muss man einige dicke Bretter bohren. Das hat möglicherweise Vorteile, weil wir dann günstiger, also Unternehmen in der Währungsunion, Kreditnehmer günstiger an Kredit oder Kapital kommen. Ja, Eigenkapital, also ich muss es dann zum Beispiel leichter machen, Aktien zu halten von anderen Unternehmen. Und kann man sagen, es gibt schon einen Aktienmarkt, ich kann eigentlich auch Aktien von internationalen Unternehmen kaufen aus der ganzen Welt. Also es gibt's alles schon, aber man kann die Transaktionskosten reduzieren. Wenn ich denke an die Kreditvergabe in Europa, gibt's natürlich auch große Unterschiede. Also wenn man mal an ein dickes Brett gehen will, denken wir mal Kreditvergabe innerhalb Europas. Wenn ich jetzt, wenn sozusagen eine deutsche Bank einen Kredit für eine Hypothek auf ein Haus in Andalusien geben will, also gibt's wahrscheinlich auch Möglichkeiten, aber die Gesetze sind natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn jetzt der Kreditnehmer seinen Kredit nicht bedient, ja, dann ist ja die Frage, wie kann ich auf den zugreifen? Wenn das jetzt ein Deutscher ist mit Hauptwohnsitz in Deutschland, dann kann die Sparkasse natürlich unter deutschem Gesetz auf seine Einkünfte in Deutschland zugreifen. Ja, wenn das ein Spanier ist, der in Spanien sitzt, der dann, denke ich, ist die Frage, okay, der hat jetzt keine Einnahmen in Deutschland und was sind die Gesetze und Regulierungen? Was ist die Insolvenz? Was ist das Insolvenzrecht in Andalusien? Ja, und das Insolvenzrecht ist sehr unterschiedlich, wie die Gerichte das umsetzen, also wie ich nachher an das Geld des säumigen Schuldners komme in Andalusien oder in Sizilien im Vergleich zu Baden-Württemberg oder in Flandern. Das ist sehr unterschiedlich. Das müsste man harmonisieren. Und so gibt es viele rechtliche Vorschriften, die man harmonisieren müsste, um den Kapitalmarkt in Europa zu verbessern. Ja, all das, denke ich, sind Elemente einer Spar- und Vermögens- und Kapitalmarktunion, ja, wie auch immer wir die benennen. Das sind dicke Bretter und da ist man nur langsam vorangekommen. Und oft ist es eben so, dass Unternehmen es schwieriger finden, an Kapital zu kommen oder an Kredit zu kommen oder zumindest teurer innerhalb Europas, weil es diese Hürden zwischen den Ländern noch gibt. Und die wollen wir reduzieren. Da spielt aber der digitale Euro nach meinem Eindruck keine Rolle. Ja, der digitale Euro ist was völlig anderes. Das ist, ob ich jetzt sagen, meine Girokarte, mein Handy und die Bank-App oder eben diese von der Notenbank bereitgestellte, also die Notenbank stellt nicht wirklich die App bereit, aber die 1000 Euro, die da liegen, die sind sozusagen 100% von der Notenbank abgedeckt, so wie das Bargeld eben, wenn es nicht mehr hübsch ist, man das irgendwo bei der Notenbank umtauschen lassen kann. Aber da gehen wir ja auch erstmal zur Bank und zahlen das da ein und dann kriegen wir Neues und die Bank geht wieder zur Notenbank. Also auch da, wer läuft schon zur Hauptgeschäftsstelle der Bundesbank in Frankfurt, um sein altes Bargeld da zurückzugeben? Da kann man, das betrifft die D-Mark, ja, die alten D-Mark, die man noch irgendwo wenn die Großeltern versterben, vielleicht irgendwo noch findet in der Waschküche, wo sie mal gelagert wurden, ja, die kann man dann da auch noch zurückgeben. Die kann man also immer noch umtauschen, das ist garantiert. Aber ich weiß nicht, ob das jede Geschäftsstelle der Sparkasse oder Volksbank macht.
Aber jetzt lassen wir mal den digitalen Euro hinter uns und bleiben wir mal ganz kurz bei der Kapitalmarktunion. Ja. Mein Verständnis war immer, dass Deutschland da eigentlich auf der Bremse ist. Das wird immer so gesagt. Und mein Verständnis war auch ein bisschen was bezüglich Risiken, bezüglich Haftungsrisiken für Bankeneinlagen. Weil Bestandteil der Kapitalmarktunion ist da, glaube ich, auch ein einheitliches Sicherungsnetz für die Banken, oder?
Naja, es gibt ja eine Bankenunion. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Es gibt die Kapitalmarktunion, es gibt die Bankenunion. Bei der Bankenunion sind wir ja schon sehr weit gekommen, weil nach der Bankenkrise erstmal das Verständnis war, ja, wir müssen die Regulierung ändern, sodass wir nicht nochmal so eine Bankenkrise erleben. Und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel jetzt die Aufsicht aller systemrelevanten Banken bei der EZB. Also ich darf das auch selber privat erleben. Also ich bin im Verwaltungsrat der Helaba für das Land Hessen. Also das Land Hessen ist ein Teilhaber der Helaba und hat dann unabhängige Verwaltungsräte gesucht. Und als jemand, der sozusagen letztendlich an einer staatlichen Uni arbeitet, fand ich, okay, das ist mehr oder weniger eine ehrenamtliche Tätigkeit, ja. Okay, aber die Helaba wird sozusagen beaufsichtigt von der EZB. Also ich fand das aber auch schon vorher, ich war damals noch im Sachverständigenrat, haben wir das sehr umfangreich immer wieder begutachtet. Ich fand das sehr wichtig, dass wir eine zentrale Bankenaufsicht schaffen. Und das ging dann rechtlich gesehen, man kann darüber streiten, ob das bei der EZB sein sollte, aber es war eben ein innerhalb der Verträge, der europäischen Verträge, ein Rechtsrahmen da, wo die EZB diese Aufsichtsrolle übernimmt, nicht allein. Ja, die BaFin ist weiter dabei, die geht natürlich auch zu den deutschen Banken und die großen deutschen Banken werden dann von Joint Supervisory Teams, wo dann Leute von der BaFin sind, von der Bundesbank und eben von der EZB beaufsichtigt, ja, und werden kontrolliert. Ja, und die Aufsichtsräte oder Verwaltungsräte müssen, haben dann mit denen zu tun. Die haben ja, die Aufsichtsräte, Verwaltungsräte müssen ja auch die Banken beaufsichtigen, den Vorstand, damit der keinen Quatsch macht. Aber man hat natürlich auch darüber jetzt diese zentrale Bankaufsicht, das war sehr wichtig. Man hat auch die Regulierung und geändert, man hat auch sichergestellt, dass Banken abgewickelt werden können und man hat für diese Abwicklung auch Mittel bereitgestellt. Ja, und jetzt kann man sagen, es gibt noch Restposten, die eigentlich auch noch geändert werden müsste. Ein Punkt, der da angeführt wird, ist, wir wollen, dass alle Banken in den gleichen Bankensicherungsfonds einzahlen. Und zwar genügend einzahlen, damit das auch abgesichert ist. Ja, also wie es eine Deposit Insurance in USA gibt, dass das also auch groß genug im Euroraum ist. Und da gibt es immer wieder welche, die sich wehren. In Deutschland insbesondere der Sparkassensektor, der sagt, das wollen wir nicht, wir haben unsere, das wird teuer, wir haben unsere eigenen Absicherungsfonds und da zahlen wir ein und wir wollen das nicht auch noch für die italienischen Sparkassen machen oder die spanischen oder die französischen. Und deswegen ist das politisch nicht durchgekommen. Ja, der öffentliche Sektor ist machtvoll. Es gibt aber auch einen anderen guten Grund, warum das nicht durchgekommen ist, weil aus meiner Sicht und auch damals der Sachverständigenrat, als ich ihm angehörte, war das die mehrheitliche Sicht, gibt es zwei Punkte. Wir haben nämlich auch für den öffentlichen Sektor, für den Kreditnehmer, also die staatlichen Schuldner, die öffentlichen Schuldner, komplett null Risikovorgaben. Also wir haben in der Bankenregulierung eingeführt, dass die Banken Eigenkapital in größerem Maß vorhalten müssen für die Risiken, die sie eingehen. Aber die Risiken gegenüber Staaten sind nullgewichtet. Und das konnte bisher nicht beseitigt werden. Das ist der sogenannte Staaten-Banken-Nexus. Also die Staaten hängen bei den Banken drin. Die Banken wiederum hängen an der Stabilität der Staaten. Die ist sehr unterschiedlich im Euroraum. Ja, also wenn italienische Banken und Sparkassen sehr viel öffentliche italienische Schulden haben, dann ist der italienische Staat halt sehr hoch verschuldet. Der hat eine sehr, sehr höhere Schuldenquote als der deutsche Staat. Es sind also unterschiedliche Risiken, die werden aber gleich gewichtet wie sozusagen die von weniger verschuldeten Staaten. Und meines Erachtens könnte man in einem großen Deal sowohl die gemeinsamen europäischen Bankeinlagensicherung schaffen und die Nullgewichtung der Staatsverschuldung im Bankensystem abschaffen. Ja, und dann hätten wir die offenen Stellen geheilt. Ja, es gibt dann noch was anderes. Man müsste auch sozusagen für die Staaten es regeln, was passiert, wenn die überschuldet sind. Wir hatten das ja im Fall von Griechenland, wo es dann sogenannte Haircuts gab, wo dann nicht jeder Gläubiger sein Geld bekam. Dafür braucht es ein ordentliches Verfahren, wie man das abwickelt. Auch da gibt es noch Nachbesserungsbedarf. Aber in einem großen Deal könnte man das sicherer machen. Das ist die Bankenunion. Die Kapitalmarktunion ist ein anderes Thema. Da geht es darum, wie können wir dafür sicherstellen, dass überall im Euroraum ausreichend Kapital für riskante Unternehmungen bereitsteht, auch Eigenkapital. Da geht es vor allem auch um Eigenkapital. Und übrigens, das mit der Insolvenzordnung wäre natürlich auch gut für die Bankenunion, wenn man das harmonisiert. Aber Eigenkapital, Sie haben die Startups genannt. Klar, wir wollen auch die Möglichkeiten für Startups verbessern. Da wäre es übrigens viel wichtiger, dass wir im Rentensystem, gerade auch in Deutschland, das kann jeder Staat übrigens für sich machen, das weiter ausbauen, die private Vorsorge, und dass, wenn diese privaten Ersparnisse gesammelt werden und dann am Kapitalmarkt angelegt werden, dann kann natürlich auch ein Großteil ein gewisser Teil in riskante Startups gehen, weil dort natürlich auch ein hoher Gewinn, ein hohes Risiko, aber auch ein hoher Gewinn da ist. Ja, und solche Pensionsfonds, die können ganz andere Risiken eingehen als Banken. Banken wollen natürlich nicht in Startups investieren. Ja, die wollen Kredite vergeben, die sie möglichst sicher zurückkriegen. Ja, also deswegen sind das zwei unterschiedliche Stiefel. Und ich würde sagen, ja, wir müssen auch die Bankenunion vervollständigen. Da gibt's einen großen Deal, den man jetzt irgendwann mal schaffen müsste. Wenn wir das nicht schaffen, können wir trotzdem bei der Kapitalmarktunion weiter vorangehen. Das ist genau wie beim Binnenmarkt. Da gibt's auch noch viele Beschränkungen, die wir abschaffen sollten, damit wir noch besser und profitabler in Europa und effizienter in Europa wirtschaften können.
Aber ist es nicht so, dass die Regulierung, die Sie gerade angesprochen haben bezüglich der Banken, das trifft ja auch Versicherungen und Pensionsfonds. Die dürfen ja auch nicht so frei anlegen. Das ist mein Verständnis zumindest. Da gibt es ja auch Vorgaben. Und ich meine, müsste man nicht das ändern einfach? Könnte man nicht einfach in Deutschland sagen, wir ändern einfach die Regulierung für die Allianz und die anderen Versicherungen und die dürfen jetzt einen höheren Prozentsatz auch riskantere Anlagen tätigen? Oder dürfen wir das gar nicht mehr alleine entscheiden?
Also auf jeden Fall wäre es im Sinne solch einer Kapitalmarktunion, dass man die Anlagemöglichkeiten dann von Versicherungen etwa oder Pensionsfonds einheitlich regelt. Ja, das wäre dann europäisch auszuhandeln. Aber das ist Teil dieser dicken Bretter. Sie können sich ja vorstellen, dass bei jedem dieser Themen, ob das jetzt Insolvenzrecht ist, ob das sozusagen die Regulierung von Versicherungen ist, wie die ihr Geld anlegen können, immer gibt es einzelne Interessen, die da natürlich Widerstand leisten. Die sagen, wir sind ganz zufrieden, so wie es ist. Ja, und deswegen kommt das so langsam voran. Ja, und sie brauchen für jeden Bereich, der ist natürlich insofern relativ kleinteilig, wiederum einzelne Experten. Ja, die Leute, die wirklich tief drin sind im Insolvenzrecht oder in der Regulierung von Versicherungen, um das dann durchzuboxen. Und für die Öffentlichkeit ist das kein so Thema, weil es eben sehr detailliert ist und sehr technisch und Sie könnten mir jetzt auch Fragen stellen zur Versicherungsregulierung, wo ich dann passen müsste, weil ich da auch nicht so tief drin bin. Aber klar, sinnvoll wäre es, das ist das Ziel sogar einer Kapitalmarktunion, es einfach für alle Beteiligten zu erleichtern, in Europa unter gleichen Bedingungen zu investieren. Ja, und ich glaube, der Schwerpunkt ist wirklich auf Investieren, nicht so sehr auf Kredite zu vergeben. Weil wir hatten auch schon vor der Finanzkrise eine Situation, wo also sehr, sehr viel über Banken und Bankkredite in Europa stattfand. Also Banken tatsächlich über verschiedene Instrumente sehr weit in Europa Kredite vergeben haben. Sie erinnern sich, wir haben dann plötzlich zu unserer Überraschung herausgefunden, also nicht jeder war überrascht, aber viele, dass eine DEPFA, das klingt sehr deutsch, Deutsche Pfandbriefbank, anscheinend sehr, sehr hohe Exposures für den irischen Immobiliensektor hatte. Ja, oder eine
Hypo Real Estate,
ja, ich wollte es nicht sagen, Hypo Vereinsbank, Hypo Real Estate, ja, die also sozusagen ja dann auch, ja, oder die WestLB, ja, im öffentlichen Sektor. Es war ja auch nicht so, dass der öffentliche Sektor da nicht betroffen war. Ja, nicht, dass sie das sollte man nicht außer Acht lassen. Ja, gerade die Landesbanken waren ja bei diesen Immobilienkrediten sehr betroffen. Ja, und deswegen haben wir ja auch gesagt, ja, auch es ist im staatlichen Interesse, weil wer musste für die Landesbanken dann nachher gerade stehen? Die Landesregierungen. Ja.
Klar.
Deswegen ist natürlich wichtig, dass diese Risiken anders behandelt werden. Ja, also deswegen, wir hatten zu wenig Kapitalmarktunion, wir hatten zu wenig sozusagen Investitionen in den Kapitalmarkt, wo also der Investor auch die Risiken übernimmt. Ja? Im Idealfall Eigenkapital oder andere Arten von Kapital und Investitionen da tätigt, aber wenn er sozusagen selbst mit voll ins Risiko geht und wenn das keine Bank ist, die das wieder über Kredit absichert, sondern wenn das jetzt sozusagen andere sind, ein Pensionfonds, der will ja einfach sozusagen die Ersparnisse anlegen, ja, oder die Versicherung will einfach die Versicherungsprämien anlegen, damit sie die Risiken nachher, wenn die schlagen werden, bezahlen können. Ja, also solche Investoren denen wollen wir es erleichtern, Risiken einzugehen in ganz Europa und überall zu investieren. Ja, davon findet zu wenig statt.
Aber jetzt gibt's doch die Lösung für alle Probleme in Europa. die Eurobonds. Endlich, dann haben wir doch quasi alles gelöst. Wir haben ein Safe Asset, wird von einigen gesagt, wir hätten endlich ein European Safe Asset, wir könnten endlich mit dem US-Dollar konkurrieren, wir wären quasi höher gewichtet in den Indizes, das Kapital würde nur so in Europa strömen, diese Safe Asset hineinfließen, die Eurobonds, und deshalb, das wäre die Lösung für alles, und wir könnten die Verteidigungsausgaben finanzieren endlich, und wir könnten endlich Europa voranbringen. Also zumindest, wenn man Emmanuel Macron zuhört und einigen anderen, ist das ja immer die Aussage. Ich meine, Eurobonds, ist das jetzt sozusagen die Lösung für alle Probleme?
Also sicher nicht. Es ist ja auch immer die Frage, was versteht man davon oder was versteht man darunter? Also eine Möglichkeit ist, oder ist eigentlich erstmal die Möglichkeit, bei Eurobonds geht es in der Regel um staatliche Verschuldung. Also Verschuldung, wo der Staat sich Geld leiht, nicht direkt bei einer Bank, sondern er will einen Wertpapiermarkt begeben am Anleihemarkt und bekommt dafür Einnahmen und verspricht sozusagen dann, das mit Zinsen zurückzuzahlen. Ja, das ist sozusagen was dann, dann kann man dieses Papier, dieses Wertpapier, diesen Bond, diese Anleihe kann man dann handeln am Markt. Ja, jeder, der Besitzer, das ist der Unterschied zum Bargeld, ja, da gibt es dann tatsächlich im Idealfall auch ein zusätzlichen Zins. Also obwohl wir auch schon gerade bei Deutschland einen Fall hatten, dass Bundesanleihen also mit einem Negativzins, also dass man also dem Bund 100 Euro geliehen hat oder 100 Millionen und nur 90 zurückbekommen hat. Ja, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, es war nicht minus 10%, aber wir hatten viele negativ verzinste Anleihen, was für den Staat natürlich sehr attraktiv ist. Und bei den Eurobonds geht es dann immer darum, okay, wer begibt die, wer bringt die in Umlauf und wer muss bereitstehen, um zu zahlen. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit einiger Zeit ja Wertpapiere in Umlauf, die von der Europäischen Kommission sozusagen ausgegeben wurden, um diesen Pakt, diesen NGEU, also diesen Wachstumspakt.
Sogenannten Wiederaufbaufonds.
Ja, ich habe mich immer gefragt, was das heißen soll, weil es ging ja nicht darum, wieder irgendetwas wieder aufzubauen, sondern es ging darum, sozusagen die Länder, die jetzt von Covid besonders betroffen waren, denen zu helfen oder auch zum Beispiel technologische Entwicklungen zu beschleunigen, ja, Digitalisierung. Da ging es ja vielleicht um Neuaufbau. Aber das wurde sozusagen konnte sich jeder Mitgliedstaat hat dann Kredite bekommen oder direkte Transfers bekommen, und manche haben eben mehr Transfers bekommen, als sie selber sozusagen dafür gerade stehen müssen. Ja. Und das Ganze geht aber über den Haushalt der Europäischen Kommission. Das heißt, da werden Schulden vergeben. Für die muss Deutschland auch gerade stehen, aber eben nur in der Höhe, wie der Anteil Deutschlands ist an dem Haushalt der Europäischen Kommission. Also wir sind das hängt wahrscheinlich vom BIP-Gewicht ab, also irgendwo über 30%. Ja. Das heißt, wir stehen nicht 100% für diese Schulden gerade. Wir haben natürlich auch Transfers bekommen aus diesen Mitteln. Wir haben auch Kredit bekommen, aber wir stehen für mehr, aber gerade als wir rausbekommen haben. Es war also eine gewisse Umverteilung. Am interessantesten war daran natürlich der Transferanteil. Der Kreditanteil war nicht so wichtig, weil Länder wie Italien hat daraus mehr rausbekommen, als sie reingegeben haben. Aber die können sich auch selber am Markt verschulden. Ja. Kann man als Eurobond sehen. Das gibt's also schon. Nur, das ist kein Eurobond, wo wir zu 100% garantieren. Ja, jeder garantiert innerhalb des Haushalts der Kommission. Und das Verfassungsgericht hat auch gesagt, sowas kann man eigentlich nur einmalig machen. Das kann nicht zum Regelfall werden. Also es gibt auch gewisse Verfassungshürden. Es gibt immer die Frage, da zu prüfen, ist die Haushaltshoheit zukünftiger Bundestage dadurch beschränkt.
Ja, also wir haben es ja in der Ukraine. Die Ukraine-Hilfe vom Dezember war doch eigentlich auch wieder eine Wiederholung. Aber
ist wieder ein bisschen anders. Aber also das ist eine Möglichkeit, gibt schon, kann man auch mal für begrenzten Zweck. Da kann man sich fragen, war das erfolgreich? Also wir haben gesehen, nicht unbedingt, zum Teil vielleicht. Aber wer sich erinnert, selbst unter dem anscheinend hart agierenden Mario Draghi, der damals dann ja auch in seiner Rolle als Premierminister in Italien, gab es ja auch noch diesen Superbonus. Also Mittel aus diesen Einnahmen wurden ja verwendet, dass man als Hauseigentümer in Italien sich Geld leihen konnte, um sozusagen sich da eine Solaranlage oder was weiß ich zu installieren. Und letztendlich konnte man sich mehr Geld leihen, als man brauchte, 100% oder mehr. Und das hat natürlich zu ziemlichem Missbrauch geführt. Das wurde sehr stark genutzt, kann man sich ja denken. Und auch ein Mario Draghi hat das nicht abgeschafft. Soweit ich weiß, wurde das jetzt erst unter Giorgia Meloni abgeschafft. Und solche Sachen, solche Auswüchse wollen wir doch gar nicht. Also da müsste man erstmal genau prüfen, was wird gemacht. Und ich sehe es genauso bei der Verteidigung. Klar, da kann man sich das überlegen. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn man sich anschaut, was die Staaten bei der Verteidigung machen, dann ist das 100% korreliert zu der Verwundbarkeit. Ja, also Polen, Litauen, die machen einfach viel mehr als Spanien, weil Spanien hier von Russland jedenfalls nicht so gefährdet sind wie wir oder Polen. Ja, das sehen sie jedenfalls nicht so. Aber natürlich, da kann man was machen. Was ganz schlecht ist, ist die Idee zu sagen, wir schaffen Eurobonds, wo jeder zu 100% garantiert. Das heißt, wenn einer ausfällt, dann zahlt der andere zu 100%. Kennen wir ja auch aus dem privaten Umfeld. Sie haben einen Freund, der möchte gern sich ein Haus kaufen. Die Bank gibt ihm sein Geld, gibt ihm den Kredit aber nicht. Und dann kommt er zu Ihnen und sagt, Mensch, du kennst mich doch, du weißt, wie hart ich arbeite. Ich zahle dir das zurück. Ich zahle das der Bank zurück, muss keine Angst haben. Aber kannst du bitte bei der Bank für mich garantieren? Ja. Das ist eine sehr riskante, auch unter Freunden, etwas, was als sehr riskante Entscheidung und kann die Freundschaft schnell zerstören, wenn natürlich der Freund dann doch nicht zahlen kann. Ja, es kann ja immer mal passieren. Also solche Sachen sollte man vermeiden. Der Wunsch ist immer da, aber da kann man nur abraten, das jetzt sozusagen einzuführen. Kann man auch den Bundeskanzler, der hat das ja auch abgelehnt, aber kann man nur abraten. Das wäre natürlich das gefundene Fressen für alle Eurokritiker. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, es gibt ja viele Beispiele. Stellen Sie sich mal vor, Frankreich ist sehr, sehr viel höher verschuldet als Deutschland. Wenn wir jetzt die Schulden gemeinsam garantieren und sagen, okay, wir nehmen, typischer Vorschlag, den es da gibt, wir nehmen die ganzen Schulden, die Staatsanleihen, die das Eurosystem aufgekauft hat. Bisher ist es ja so, die Bundesbank hat die Deutschen aufgekauft, die französische Bank hat die Banque de France, die französischen, die Banca d'Italia, die italienischen. Und da wurde damals beschlossen, wir haften nicht gemeinsam. Ja, das hat auch Vorteile. Im Moment, die Banca d'Italia kriegt die höheren Zinsen für die italienischen Staatsanleihen, auf denen sie sitzen. Bundesbank macht Verluste wegen den negativen Zinsen für die Bundesanleihen. Aber auf jeden Fall haften wir nicht für die anderen. Und jetzt gibt es natürlich die Idee zu sagen, ja, entweder die EZB macht das, die sagt also, okay, wir geben jetzt gegen dieses Portfolio selbst Anleihen heraus. Oder man könnte sagen, wir schaffen einen europäischen Fonds, an den übergibt die EZB diese Anleihen und dieser Fonds gibt dafür dann Anleihen aus, die von allen garantiert sind. Ja, das wäre dann so ein Eurobond. Und wenn Italien oder Frankreich nicht zahlungsfähig wären oder sagen, wir steigen aus der Währungsunion, das wurde ja mal im Fall Griechenlands überlegt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Fall droht. Ich glaube nicht, dass irgendeiner dieser Staaten je aus der Währungsunion, zumindest die Großen, nicht so schnell aus der Währungsunion auszusteigen wird, weil das hat hohe politische Kosten. Ja. Aber auch in Italien wurde es mal von manchen Politikern diskutiert. Auf jeden Fall würde so eine Haftung natürlich Probleme schaffen, weil, nehmen wir es das Beispiel Griechenland, wenn Griechenland nach der Volksabstimmung tatsächlich ausgetreten wäre, hat Griechenland natürlich keinen Zugang mehr zu Euro und diese Staatsanleihen würden dann in der neuen griechischen Währung umgetauscht und die würden abwerten und da wäre ein Verlust. Also das ist natürlich ein Extremfall. Ja, ich will nicht sagen, dieser Extremfall droht, aber solche Extremfälle können einfach sinnvoll sein, um zu erklären, wie so eine gemeinsame Haftung dann funktioniert. Oder dass dann zum Beispiel deutsche Steuereinnahmen herangezogen werden müssen, um den Zinsdienst auf diese Anleihen zu liefern. Ja, auf diese.
Aber
das macht nur Sinn, also lassen Sie vielleicht das noch sagen, das würde nur Sinn machen, wenn wir eine europäische Regierung oder wenn wir eine europäische Kommission hätten, die selber das Recht hat, zum Beispiel Steuern zu erheben, und über ihren Haushalt sozusagen bestimmen kann und dann im Zweifel eben im Umfang ihrer Einnahmen für ihre Schulden garantiert. Ja. Das heißt, es braucht eine Einheit von Haftung und Kontrolle. So haben wir das zumindest früher im Sachverständigenrat auch immer beschrieben. Wenn also die europäischen Völker, die Staaten mehr Souveränität an die europäische Ebene abgeben, wenn es da in manchen Ländern braucht es da Volksabstimmungen, dann kann man natürlich sowas schaffen in dem Maße, wo dann wirklich die Einnahme- und Ausgabenseite und damit auch die Bedienung der Schulden in einer Entscheidungshand ist. Haftung und Kontrolle auf einer Ebene, dann kann man das machen. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen, weil in vielen Ländern das nicht gewünscht ist. Zum Beispiel haben natürlich auch die Bürger damals in Frankreich ist abgelehnt, als über eine europäische Verfassung abgestimmt werden sollte. Also wir sind da nicht und wir sollten diese Art von Eurobonds deswegen auch nicht einführen. Und die meisten Probleme, da geht es um ganz andere Fragen. Also wir haben die Kapitalmarktunion besprochen. Da geht es um Regulierung und da geht es um die Allokation von privatem Kapital. Ja, dass das frei fließen kann in der Währungsunion und zu sagen, Startups überall an Geld rankommen. Ja, um die wachstumsträchtigen Investitionen eben bei uns in Europa zu tätigen und nicht im Silicon Valley. Viele dieser Startups weichen ja aus auf das Silicon Valley, wenn sie mal so eine gewisse Größe erreichen, weil dort sehr, sehr viel mehr privates Kapital vorhanden ist und interessanterweise auch viel deutsches Kapital dahin fließt. Also wenn Sie zum Beispiel in Deutschland haben wir die Familienunternehmer, die auch ein gewisses Vermögen haben, da gibt's Family Offices. Und natürlich investieren die auch in Silicon Valley dann dort in Startups. Warum kann das nicht hier stattfinden? Ein viel wichtigerer Kapitalgeber als diese Family Offices wären eigentlich allerdings Pensionsfonds, wo die Ersparnisse von uns allen, also einfachen Bürgerinnen und Bürgern gesammelt werden, wo wir privat vorsorgen können und dann auch an diesen Renditen teilhaben können. Das Absurde ist ja, dass wenn deutsche Unternehmen oder auch Unternehmen, die einen deutschen Namen haben und global tätig sind, wenn die Profite machen, dann kommt das internationalen Aktienbesitzern zugute und nicht uns, weil wir haben ein weitgehend staatliches Rentensystem, das gar nicht mal stabil ist.
Da haben Sie vollkommen recht, wir können über Renten auch nochmal sprechen, aber ich möchte mal ganz kurz auf das Thema Eurobonds zurückkommen. Also ich verstehe natürlich alle Gegenargumente, ich bin auch kein Befürworter. Dass Emmanuel Macron dafür, das verstehe ich, weil der französische Staat hat ziemliche Probleme, braucht Kohle, insofern verstehe ich das. Jetzt sagen Sie mir doch mal, der Chef der Deutschen Bank und sogar der Chef der Bundesbank haben gesagt, wir brauchen das wegen diesem Safe Assets. Safe Assets haben Sie jetzt gerade gar nicht angesprochen in Ihrer Ausführung. Ich meine, braucht Europa so ein Safe Asset, so großen, quasi so tiefen Markt? Und wenn wir den, Sie nicken jetzt, das sehen meine Hörer nicht. Die Frage ist, wenn wir den brauchen, wo kriegen wir es denn her?
Also, danke, ich habe genickt, weil ich denke vollkommen zu Recht, dass Sie da mich nochmal dran erinnert haben. Safe Asset, worum geht's da? Erstens mal, da geht's auch wieder um unterschiedliche Dinge. Erstmal ist bei uns die Regulierung so, dass alle Staatsanleihen als Safe Asset gelten. In der Bankenregulierung haben sie deswegen Nullgewicht. Also alle Staatsanleihen sind Safe Assets. Das sagt unsere Regulierung. Will das irgendwie jemand in Frage stellen? Ja? Will die EZB das in Frage stellen? Vermutlich nicht. Dann würde ich sagen, wenn die glauben, dass nicht genügend deutsche und französische Staatsanleihen und italienische Staatsanleihen in Umlauf sind, dann sitzen Sie auf einem Riesenbestand an Safe Assets, Staatsanleihen, und Sie könnten den schneller abbauen. Der wird ja im Moment langsam abgebaut, kann man schneller abbauen, dann sind auch mehr Safe Assets in Umlauf, die nach unserer Regulierung Safe Assets sind. Und wenn die EZB der Meinung ist, das sind keine Safe Assets, dann sollen sie sich bitte dafür einsetzen, dass die Regulierung geändert wird. Dann können wir wieder darüber reden. Ja. Dann gibt's eine andere Idee, die sagt, ein Safe Asset ist einfach ein Asset, da ist der Markt so liquide und so groß, da kann ich als Anleger leicht rein und raus. Ja? Also wenn ich jetzt halt mal als Akteur am Finanzmarkt kurz mal 50 Milliarden Euro erstmal 50 Milliarden aus irgendeiner Währung in Aktien investieren will, ja? Dann will ich diese 50 Milliarden vielleicht erstmal irgendwo zwischenparken und dann das nach und nach in verschiedene Dinge investieren. Ja, wo parke ich das zwischen? Naja, der größte Markt ist dann der US-Dollar-Markt. Ja. Ich will da, und dann sagen Sie, ich will jetzt vielleicht nicht, auch nicht der Citibank, die ist ja sehr groß, aber vielleicht auch nicht so besonders sicher, will ich jetzt nicht vielleicht der Citibank 50 Milliarden Euro geben? Und dann sage ich, gut, hat er kein Konto bei der US Fed. Und dann sagt er dann next best thing, dann lege ich es halt in US-Staatsanleihen an. Das ist der größte Markt. Ja, das sind aber auch keine Safe Assets im Sinne, dass man da keine Verluste machen könne. Sie erinnern sich an Silicon Valley Bank, die hatten als Sicherheiten US-Staatsanleihen und die Bewertung ändert sich natürlich immer. Ja, so wie die Zinsen sich eben auch ändern. Da gibt es ein Zinsänderungsrisiko. Aber auf jeden Fall, da geht man in der größte Markt ist der Staatsanleihenmarkt für US-Staatsanleihen. Und es gibt sozusagen nichts vergleichbar Großes. Das nächstgrößere in Europa wären dann natürlich deutsche Anleihen. Weitere große, also was sehr sicher ist. Also ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher. Wir müssten nochmal gucken, wer ist am größten. Italien zum Beispiel ist natürlich als Volkswirtschaft kleiner, hat aber eine viel höhere Schuldenquote. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, was jetzt im Summa summarum der größere Markt ist.
Aber ich glaube, Italien und Frankreich sind mittlerweile, glaube ich, gleich auffasst, was die absolute. Nur das heißt ja im Prinzip, eigentlich ist es so, die ein Safe Asset fördern, sagen, italienische und französische Staatsanleihen sind nicht safe.
Ja, die sagen einfach, ich glaube, das würde ich nicht sagen, dass die das behaupten, weil dann würden sie sich, gerade wenn es Bankchefs sind, ja selber in Fuß schießen. Die wollen ja nicht sagen, dass Wertpapiere, die sie vielleicht besitzen, nicht safe wären oder Staaten nicht safe wären. Das würden die sich nicht erlauben. Aber die würden wahrscheinlich sagen, die Märkte sind nicht so groß. Es wäre doch toll, wenn wir in Europa auch einen vergleichbar großen Anleihemarkt hätten wie in USA. Und das kann ich sozusagen aus Sicht von Finanzmarktakteuren auch verstehen, das Argument. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Also, weil natürlich im Moment Frankreich und Italien und Deutschland in einer komfortablen Position sind. Also auch für Italien ist es ja ein Vorteil, einen großen Markt an italienischen Staatsanleihen zu haben. Einfach die Liquidität gibt ihnen einen gewissen Vorteil, ja, gegenüber Portugal oder Spanien, sagen wir jetzt mal. Das Risiko ist vielleicht aufgrund der Zinsaufschlag insgesamt ist vielleicht höher, ja, sicher als Portugal und auch höher als Spanien aktuell für Italien, weil die einen höheren Schuldenstand und ein geringeres Wachstum haben. Aber sie haben trotzdem aufgrund der hohen Liquidität, also der großen Menge, einen gewissen Vorteil, der wiederum die Zinsen reduziert. Und wenn man genau guckt, zahlt Italien geringere Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen als die USA. Ja, das sieht man auch schon, dass der Vorteil für die USA auch nicht so riesig ist. Aufgrund des Ausblicks, ja, USA hat zwar auch ein höheres Wachstum, aber der Ausblick ist so, dass man sieht, die müssen sich massiv verschulden. Also die Verschuldungsquote für die USA wächst extrem schnell. Muss man nur die Prognosen des Congressional Budget Office anschauen. Also die zahlen einen sehr hohen Zinsaufschlag, relativ zu Deutschland zum Beispiel, aber auch natürlich relativ zu anderen europäischen Ländern. Also insofern ist dieser Liquiditätsvorteil, der sich ergibt aus der Größe des Marktes, auch nicht die Welt. Ja. Und da wird immer von dem exorbitanten Privileg der USA gesprochen. Das ist ein Privileg, das kann man auch versuchen zu quantifizieren. Aber interessanterweise ist es auch nur ein Privileg in Zeiten mit positiven Zinsen. Wir hatten ja zwischen 2009 und 2021 eine lange Zeit, wo die Staaten sich zu negativen Zinsen verschulden konnten. Und wenn dann die Banken wieder, die Notenbanken wiederum die Verluste tragen müssen an ihren Portfolien von diesen negativen Staatsanleihen. Also da ist dieses Privileg nicht mehr interessant. Das hat auch Ben Bernanke gesagt. Also es gab einen längeren Zeitraum, wo Ben Bernanke und andere in den USA gesagt haben, dieses Privileg ist gar nicht so toll. Ja. Deswegen finde ich auch diesen Push jetzt in Europa, wir wollen endlich ran an dieses exorbitante Privileg. Das hat mal, ich glaube, das Giscard d'Estaing so bezeichnet. Also vielleicht war es auch jemand anders. Aber so toll ist dieses Privileg auch nicht von den USA. Und es kommen auch eine Menge Verpflichtungen damit einher. Ja. In Krisen ist es sehr wichtig, dass die US-Fed und auch die US-Regierung sehr bereitwillig Liquidität bereitstellt. Ja. Aber deswegen gibt es diese Möglichkeiten auch für andere Notenbanken, sich von der Fed US-Dollar zu leihen. Ich bin da nicht so überzeugt, dass das jetzt der entscheidende Fortschritt ist. Und wir haben gesehen, dass diese EU-Anleihen erstmal gar nicht so billig waren, ja, die jetzt begeben werden konnten bei diesem Wiederaufbaupakt. Inzwischen ist das okay, aber ich glaube nicht, dass wir da massiv vorankommen. diesen großen Markt zu schaffen, den müsste man ja von heute auf morgen schaffen und ganz groß machen. Der einzige Weg, wie man das ganz schnell machen kann, ist, dass man im Prinzip die ganzen Staatsanleihen nutzt, die auf der EZB-Bilanz sind, und dass man dann sagt, so, und die garantieren wir gemeinsam, oder die EZB gibt dafür jetzt EZB-Bonds aus, die von der EZB garantiert werden. Also das würde ich der EZB wirklich nicht raten, weil sie sich ja dann noch mehr ins Zentrum ganz diffiziler fiskal und gefährlicher fiskalpolitischer Fragen und auch der fiskalischen Stabilität und Tragfähigkeit der europäischen Staatsfinanzen hineinstellt. Und wir wissen ja, es ist ja eigentlich wichtig für die Notenbank, dass sie davon völlig frei ist. Sie sollte gerade nicht der Retter für die Staatsfinanzen sein, sondern sie sollte ihre Politik machen können, damit sie die Preisstabilität sicherstellt. Und dafür ist es notwendig, dass man ein System hat, das die Staaten selbst zwingt, für ihre Schulden gerade zu stehen. Ja, und das wird nicht unbedingt befördert, indem man Unklarheiten darüber schafft, wer alles noch als Hafter beteiligt werden könnte. Also sicher kann man an der einen oder anderen Stelle das verbessern, ja. Aber ich glaube, wenn wir lieber jetzt so sagen, auch zum Beispiel die Bankenunion vervollständigen, so wie ich das sagte, also einen großen Deal machen, wo einerseits die Staatsrisiken berücksichtigt werden könnte. Übrigens, da könnte man dann in einem Schlag die Nullrisikogewichtung für alle Staaten abschaffen, inklusive USA. Ja, das wurde kürzlich ja auch von manchen diskutiert, ob man jetzt so sagen, als Gegendrohung für Trump, das für die USA Staatsschulden einführen sollte. Das wäre sicher unklug, weil das natürlich dann Gegenmaßnahmen hervorrufen würde. Aber wenn man jetzt sozusagen einmal sagt, wir passen unsere Regulierung an und alle Anleihen werden so behandelt, wie sie eben jetzt auch geratet werden von Ratingagenturen, dann würde man alle gleich behandeln. Das muss dann halt jeder verstehen. Und das wäre Teil. Und dann könnte man auch, denke ich, die Banken Einlagensicherung vereinheitlichen. Aber dann wäre das ein großer Deal und dann würde man auch, denke ich, die Restrukturierung von Staatsschulden nochmal besser organisieren. Das wäre sicher sinnvoll, sowas auf den Weg zu bringen. Aber das hat jetzt die EZB interessanterweise nicht. Also ich kenne die Vorschläge nicht im Detail, sind glaube ich auch nicht alle öffentlich. Da gibt's von wissenschaftlicher Seite Vorschläge. Der Sachverständigenrat hat früher Vorschläge dazu gemacht, die kann man nachlesen. Aber die EZB jetzt so nicht.
Vielleicht noch einen ganz kurzen Blick zum Abschluss Richtung USA. Ich meine, USA, der gibt es ja sogar Stablecoins. Also im Prinzip, ich will mal so sagen, es ist nichts, also in meinen Worten wäre es ein Geldmarktfonds, der hinterlegt ist mit US-Staatsanleihen, aber eben mit digital handelbaren Einheiten. Da sagen ja einige, Stablecoins ist die große Strategie der Amerikaner, quasi die Finanzierung des Staates zu sichern und auch vor allem globale Ersparnisse anzulocken. Ich meine, brauchen wir mit Blick auf die Stablecoins der Amerikaner eine Antwort?
Ja, interessanterweise haben wir sogar schon vor den USA eine Regulierung für sogenannte Stablecoins eingeführt. Und die gibt's für Euro-Stablecoins. Interessant ist jetzt gerade vor dem Hintergrund, wie wichtig ist es denn der USA, die bedeutende internationale Rolle als Reservewährung für den US-Dollar zu halten. Vor dem Hintergrund ist es sehr interessant, sich jetzt dieses neue Gesetz anzuschauen. In der Tat hat jetzt sozusagen die USA eine Regulierung für US-Stablecoins eingeführt. Schon mal interessant, wie sie das Gesetz genannt hat. Das Akronym ist The Genius Act. Also, dass Trump ein selbsterklärtes Genie ist, wussten wir schon, hat er uns schon erklärt. Aber er hat jetzt auch ein Geniegesetz und das ist eben zur Einführung dieser Stablecoins, zur Regulierung, muss man sagen. Es gab die US-Dollar-Stablecoins natürlich vorher schon. Tether und Circle werden die genannt. Das sind einfach Versprechen, eine Kryptowährung, die garantiert, dass man die immer 1:1 in US-Dollar tauschen kann. Da kann man sich mal fragen, ist ja schön, ist ja praktisch, können die denn das? Ja? Punkt 1, es sind sozusagen gar nicht in den USA, die sind, was weiß ich, in Honduras, El Salvador oder irgendwo. Irgendwo, wo die Regulierung locker ist. Und die versprechen also, dass sie garantieren für dieses sogenannte Stablecoin oder für diesen Tether oder Circle oder wie immer die dann die tatsächliche Währung nennen, dass ich das immer, wenn ich das bei denen halte, also wenn ich über eine App Zugang habe dazu und da einen Betrag habe, dass ich das immer bei denen umtauschen kann, zurück in US-Dollar, die ich dann auf einem Bankkonto in USA oder sonst wo halten kann oder in London oder wo auch immer. Und diese Garantie, also 1:1, die ist ja nicht ganz so leicht, ja, weil man muss dann ja entsprechend Wertpapiere halten. Also wenn man jetzt sagt, okay, Tether oder Circle hat sozusagen die Einnahmen und steckt die Einnahmen 1:1 auf ein Bankkonto in USA, ja, dann ist das erstmal genauso sicher wie das Bankkonto. Wenn das verteilt ist und der dann bei der Einlagensicherung und so weiter, dann ist das vielleicht auch 1:1 sicher. Oder die sagen, wir halten da US-Staatsanleihen oder Aktien und so weiter. Na, dann ist es nicht immer klar, ob die genügend Geld haben, um diese Versprechen unter allen Umständen zu garantieren. Andererseits ist es natürlich eine sehr profitable Geschichte für diese Anbieter, weil in der Tat, wenn die das dann als Aktien halten, dann kriegen die ja Dividenden, da gibt es einen Aktiengewinn. Also Stablecoin anzubieten ist für den privaten Akteur eine sehr attraktive Geschichte. Ja, da kann ich viel Geld verdienen. Deswegen ist das was ganz anderes als der digitale Euro. Ja, der digitale Euro, der ist staatlich, da kann die Banken können damit kein Geld verdienen. Da ist die Gefahr, das gefährdet die Finanzstabilität. Also das sind die dagegen. Aber natürlich sind die Finanzakteure durchaus interessiert, wenn es einen regulierten Weg gibt, diese Stablecoins anzubieten. Und da muss natürlich dafür gesorgt werden, dass das auch sicher ist, dass nicht am Schluss der Anleger in diesen Stablecoins der Dumme ist und das ganze Geld weg ist. Weil wenn das, da kann es natürlich auch einen Bankrun geben auf diese Stablecoins. Das ist dann halt ein Stablecoin-Run und das hatten wir durchaus auch schon, dass es da Probleme gab. Da spricht man von Redemption, ja, das sozusagen umtauschen zu können. Und mit seiner Regulierung hat Trump jetzt zumindest Vorschriften geschaffen, wie auch eine Bank in USA oder auch eine ausländische Bank nach US-Regulierungsvorgaben Stablecoin ausgeben kann. Und eine Bedingung ist, dass sie da keinen Zins drauf zahlt. Oder vielleicht gibt es auch Verzinsungsmöglichkeiten, aber zumindest in Europa, die europäische Regulierung sagt keinen Zins drauf. Meistens machen die das auch so. Und man muss was halten. In dem Fall sorgt Trump für die US-Stablecoins dafür, dass die US-Staatsanleihen halten müssen. Dann geht das nach US-Regulierung. Und jeder, also wenn sie anlegen wollen, die US-Stablecoins, auch das ist sicher riskant, aber dann doch besser nach denen, die reguliert sind. Nach US oder europäischem Recht, aber nicht irgendwo wild da draußen. Ja, deswegen schafft das natürlich eine gewisse Wachstumsmöglichkeit. Im Moment werden die hauptsächlich gehalten, wenn Investoren in Bitcoin und anderen riskanten Anlagen investieren am Krypto, in Krypto-Coins, ja. Dann, wenn die da rein und raus gehen, dann ist eben so ein Stablecoin nützlich, weil der Stablecoin gibt 1:1 die Garantie, das ist 1:1 US-Dollar, kann ich also US-Dollar in die Stablecoin gehen und dann je nachdem in riskantere Kryptoanlagen, also von der Krypto-Stablecoin in andere riskantere Kryptoanlagen zu gehen, ist natürlich leichter. Das ist also auch wieder so ein Liquiditätsargument. Und damit hat Trump natürlich ein gewisses Wachstumspotenzial geschaffen für diesen Markt und gleichzeitig ein Interesse von denjenigen, die diese Kryptocoins in Umlauf bringen, den US-Staatsanleihen. Damit sieht man sehr deutlich, die US, auch die Trump-Regierung, will die Rolle des US-Dollar als Reservewährung ausbauen und nicht schwächen. Andere Maßnahmen, ja, zum Beispiel, da gab es mal die Idee eines sogenannten Mar-a-Lago-Akkord, also dass man jetzt US-Bondholder irgendwie noch besteuern wollte. Das hat ja durchaus da ein gewisses Misstrauen hervorgerufen. Es gab ja auch, und diese ganze Handelspolitik hat eine Bewegung aus dem Dollar raus ausgelöst. Die Sanktionen, sollten wir auch nicht vergessen, Sanktionen auf Russland und andere schaffen natürlich auch einen Anreiz, aus der Reservewährung US-Dollar rauszugehen. Und zum Schluss noch Euro. In der Tat, es gibt jetzt, wir haben schon tatsächlich eine Regulierung, MiCA heißt das. Wir haben eine Regulierung für Krypto-Assets, die ist nach meinem Eindruck, das sind jetzt viele Details, schon restriktiver als der Genius Act. Also wir waren First Mover, sind aber restriktiver und von vornherein gab es bisher ja noch keine große Nachfrage nach Euro-Stablecoins und deswegen hat die europäische Regulierung das auch nicht wahrscheinlicher gemacht, diese Nachfrage zu schaffen. Aber sozusagen mit dem Rückenwind des Genius Acts Und sozusagen im Schatten dieser US-Stablecoins gibt es jetzt auch Initiativen in Europa, wo europäische Banken sich zusammentun und sagen, wir wollen auch eine Euro-Stablecoin anbieten. Die ist aber, denke ich, jetzt erstmal nur für Bürger, Bürgerinnen, Unternehmen innerhalb der Währungsunion. Ja, man kann sich natürlich ohne weiteres viele Interessenten international im Ausland vorstellen, ob das Menschen sind, die in Kriegsgebieten oder Unternehmen, die in Kriegsgebieten aktiv sind, beheimatet sind oder die wie in China oder anderswo starken Kapitalkontrollen ausgesetzt sind, ja, also ihr Geld nicht über die Grenze bewegen können. All die haben natürlich auch ein Interesse an Zugang zu diesen Stablecoins.
Das heißt aber, klar, wenn wir so eine Euro-Stablecoin machen würden und würden ihn, sagen wir mal, GDP-gewichtet hinterlegen mit den Staatsanleihen der Euro-Länder, dann hätten wir eigentlich einen Euro-Bond, oder?
Nein, dann hätten wir sozusagen so eine Art Euro-Fonds. Ja, der im Prinzip dafür
wir das hätten macht. Wir hätten das Safe Asset.
Ja, das wäre ein Safe Asset, wenn das so organisiert ist, dass es absolut vertrauenswürdig ist und wenn es groß genug ist, wenn da also so viel drin steckt, dass man wirklich einen großen Markt hat. Also zum Beispiel könnte man jetzt sich theoretisch vorstellen, ein privater, die Banken könnten sagen, wir schaffen einen privaten Euro-Stablecoin. Wir kaufen und die EZB sagt, okay, wir wickeln unsere Staatsanleiheportfolio jetzt viel schneller ab. Ihr könnt das kaufen und damit hinterlegt ihr euren europäisch regulierten Euro-Stablecoin. Und wenn es da eine Nachfrage gibt, dann gebt ihr halt jetzt diesen Stablecoin aus. Aber die Banken könnten das natürlich nur in dem Maße tun, wie es eine Nachfrage gibt. Da gäbe es also einen Nachfragetest. Wer also dann diesen Euro-Stablecoin halten würde, würde im Prinzip eine Nullverzinsung bekommen und die Banken würden den Durchschnittszins dieses EZB-Portfolio einheimsen. Ja, der ist nicht so dolle. Die Italienischen sind positiv bezinst, die Deutschen einen Verlust. Aber das kommt dann drauf an, zu welchem Preis sie das kaufen. Wenn es danach eine riesengroße Nachfrage gäbe, dann wäre das natürlich ein leichter Weg, um sozusagen auf privater Ebene so eine Art Eurobond zu schaffen. Ja, so eine Art zinsgewichteten oder durchschnittsgewichteten Anteil an den europäischen Staatsanleihen. Ja. Und Sie sehen schon, die Vorschläge gab's. Wir haben das auch immer gesagt in früheren Diskussionen um das Safe Asset. Sie war auch, an denen wir uns auch damals im Sachverständigenrat zwischen 2013 und 2019 beteiligt haben. Danach gab's andere Themen, aber da haben wir jährlich Finanzmarktthemen im Detail diskutiert. Und da haben wir das auch immer gesagt, ja gut, wenn ihr glaubt, dass es so ein Safe Asset, dass da viel Nachfrage gibt zu so einem durchschnittsgewichteten Staatsanleihen Europas, dann könnt ihr doch den Regulierungsrahmen schaffen, dass es auf privater Ebene so ein Fonds gegründet wird, der dann entsprechend viele Staatsanteile hält und die Anteile verkauft. Ja, und ja, selber Anteile ausgibt.
Dann hätten wir das doch. Genau, können wir das doch jetzt mal als Input geben an die Politik nach dem Motto, statt jetzt hier immer irgendwelchen Leuten so zuzuhören, die vielleicht für Safe Assets haben wollen, probiert es doch einfach mal aus. Ich finde das eigentlich ganz gut, ein Vorschlag.
Ja, ich fürchte, das Interesse ist nicht besonders stark auf der Nachfrageseite und deswegen ist das noch nicht zustande gekommen und deswegen wird immer nach anderen Möglichkeiten gesucht.
Professor Wieland, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, können wir Gelegenheit wieder fortsetzen. Auf jeden Fall an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gern.
Bevor ich zum Fazit komme, zitieren wir nochmal Christine Lagarde. Am 9. Februar in Straßburg hat sie im Rahmen der EZB-Debatte Folgendes in ihrem Schlussstatement gesagt.
The digital euro is in no way intended to replace cash. Absolutely not. Cash is queen. I heard one of you say that. Indeed it is. And it should be available. And the legal tender on which you will form a view will actually deliver on this principle that cash has to be honored as a mean of payment.
Der digitale Euro werde das Bargeld also in keiner Weise ersetzen. Bargeld sei die Königin. Das klingt erst einmal beruhigend. Nur, einen Satz später fordert sich das Europäische Parlament auf, das digitale Euro-Gesetz endlich zu beschließen. Und zwar mit diesem Argument.
If we do not have the digital Euro with the standards that are set as a result, in order to set up the rail guards on which currencies and financial assets will travel, we will continue being on the railroads offered by non-European providers of services. And this is not independence. This is not European sovereignty.
Genau bezüglich dieses Souveränitätsarguments hat Professor Wieland klar erklärt. Nach genauerer Prüfung trägt es nicht. Was bleibt also nach diesem Gespräch und nach dieser Diskussion zum digitalen Euro? Erstens, der digitale Euro ist ein Projekt der EZB, das ein Problem selbst erst definieren muss. Wir Bürger brauchen ihn nicht, denn wir zahlen längst mit Karte, SEPA Instant und Vero. Und wenn Sie ein staatliches Zahlungsmittel wollen, dann haben Sie Bargeld. Zweitens, die großen Versprechen, Souveränität, Effizienz, Ankerfunktion halten einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Professor Wieland spricht nüchtern von einer Lösung auf der Suche nach einem Problem. Drittens, die Risiken sind substanziell. Schwächung der Banken, vor allem der Sparkassen, Volksbanken. Neue Überwachungsmöglichkeiten. Ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass man plötzlich sagt so, nein, du kaufst zu viele zuckerhaltige Getränke oder du tankst zu viel, du verhältst dich klimaschädlich. Das heißt, es ist naheliegend, dass man, sobald man digital bezahlt, perspektivisch auch andere Kontrollfunktionen haben kann oder bestimmte Budgets nach dem Motto, du darfst nur so und so viel Geld für das und das ausgeben. Ist das heute geplant? Sicherlich nicht. Können wir ausschließen, dass irgendwann mal in ein paar Jahren andere Politiker sagen, ach, wir haben auch diese Möglichkeit. Nein, das können wir nicht ausschließen. Deshalb, und auch gerade mit Blick auf die Geldpolitik, formuliert Professor Wieland ja die entscheidende Anforderung. Wir müssen sicherstellen, dass Bargeld verfügbar bleibt. Damit können wir verhindern, dass die EZB die Zinsuntergrenze überwindet. Ich finde, der digitale Euro ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Und wir sollten dem digitalen Euro dieses Problem nicht geben. Und deshalb das Projekt generell in Frage stellen. Ich bin sicher, liebe Hörer und Hörer, dass diese Einschätzung zu einigen Kontroversen Anlass geben wird. Das wäre aber nichts Neues. Ich habe Ihren zahlreichen Zuschriften in den letzten Wochen entnommen, gerade im Blick auf die Atomkraft, dass die Diskussion in der Tat hochkontrovers ist. Ich habe Ihre Zustimmung gelesen, aber auch Ihre Kritik über, wie Sie sagen, teilweise einseitige Darstellung. Ich werde mir das zu Herzen nehmen und werde weiterhin bemühen, an dieser Stelle unabhängig und kritisch auf die Themen zu blicken. Deshalb freue ich mich auch diesmal nach dieser Folge über Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch, wenn es wieder heißt, Zeit für eine neue Ausgabe von BTO Refresh. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.